Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Ja, hallo da draußen. Hier ist der FAZ Einspruch Podcast. Diesmal die Folge 130. Wir haben den 5. August. Mein Name ist Markus Jung, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, darf heute mal wieder euch mit durchs Programm führen, aber wie bewusst und gewohnt natürlich hier euer Host.
Konstantin van Linden, ja, hallo. Genau, wir melden uns zurück nach einwöchiger Pause. Kommende Woche kann ich schon mal ankündigen, ist dann übrigens Corinna wieder mit von der Partie. Die ist inzwischen in Berlin wohnhaft und hat sich da wohl auch ganz gut eingelebt. Diese Woche, wie gesagt, mit Markus und mir, und wir haben eine ganze Menge Themen, da wir ja letzte Woche auch ausgesetzt haben. Ich fasse das mal kurz zusammen. Wir steigen gleich ein mit Stefan E., dem mutmaßlichen oder man kann wohl jetzt auch sagen gesicherten, mehr oder weniger gesicherten Mörder von Walter Lübcke. In dem Prozess haben sich die Ereignisse in den letzten Tagen schon überschlagen und jetzt gerade wenige Stunden vor Aufnahmebeginn hat Stefan E. abermals ein Geständnis abgelegt. Anschließend haben wir mal wieder diverse Rechtsfragen rund um Corona. Konkret geht es da um zwei Dinge. Zum einen die Gästelisten in Hotels, Restaurants und so weiter, wo man sich immer eintragen muss, und die Frage, ob darauf auch die Polizei zugreifen darf zu Ermittlungszwecken. Und zum anderen wird es dann darum gehen, dass wohl voraussichtlich noch in dieser Woche Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtet werden sollen, einen Corona-Test zu absolvieren. Und wir schauen uns mal an, ob das eigentlich rechtlich zulässig ist. Dann hat das Bundesverfassungsgericht zwei Entscheidungen gleich getroffen zur Unteralimentierung von Richtern. Insbesondere in Berlin wurden die so schlecht bezahlt, dass es geradezu verfassungswidrig ist. Dann hat der Bundesgerichtshof und auch das Bundesverfassungsgericht jeweils entschieden zum Thema Recht auf Vergessenwerden und da ein paar Pflöcke eingeschlagen. Ebenfalls vom Bundesgerichtshof gibt es eine weitere Entscheidung in der nicht enden wollenden Dieselproblematik, wie Volkswagen das gerne mal nennt. Dann nochmal das Bundesverfassungsgericht. Es geht heute so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Karlsruher Gerichten mit einer ganz interessanten Entscheidung zum Streikrecht von Bediensteten von Amazon. Schließlich dann eine Entscheidung, eine Verurteilung eines SS Wachmanns, der im Alter von 93 Jahren etwas kurios anmutenderweise nach Jugendstrafrecht verurteilt worden ist. Wie es dazu eigentlich kommt und was da entschieden wurde, das erzählen wir euch dann später. Und am Ende steht, wie stets, das gerechte Urteil. Ihr seht also diesmal sehr viele Themen. Wenn euch nicht alles davon interessieren sollte, dann habt ihr natürlich wie immer die Möglichkeit, mit den Kapitelmarken innerhalb der Folge herumzuskippen. Die solltet ihr in eurem jeweiligen Podcast-Player leicht finden können. Gut, steigen wir also gleich ein mit Stefan E. Wie gesagt, er hatte, daran wird man sich ja vielleicht noch erinnern, schon relativ bald nach seiner Ergreifung durch die Polizei erstmal ein Geständnis abgelegt. Und dann, einige Zeit später, hat er einen Verteidiger verpflichtet, einen Herrn Hannig, und daraufhin beschlossen, sein Geständnis zu widerrufen. Das kann man natürlich als Angeklagter prinzipiell tun. Es ist halt die Frage, aus welchen Motiven und ob einem das Gericht das dann glaubt, aber das ist an und für sich zulässig. So, und dann geschahen in diesem Prozess gleich zwei seltsame Dinge. Das eine war, dass Herr Hannig, dieser Verteidiger, einer der beiden Verteidiger von Stefan E., vergangene Woche eine Reihe von Beweisanträgen gestellt hat, soweit erstmal normal, aber der Inhalt dieser Beweisanträge, der wurde doch als ziemlich ungeheuerlich empfunden vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft, aber sogar auch von dem anderen Verteidiger und, wie man dann feststellen musste, auch vom Angeklagten selbst. Ja, diese Anträge, die zielten nämlich darauf ab, dass Walter Lübcke, der eben ermordete Kasseler Regierungspräsident, angeblich in irgendwelche komischen Baugeschäfte verstrickt gewesen sein soll mit Windkraftgesellschaften in Wahrheit habe seine Ermordung möglicherweise damit was zu tun und gar nicht mit irgendwelchen rechtsextremen Motiven von Stefan E. Und das kann man natürlich alles mal so vortragen, aber das war halt wirklich total ins Blaue hinein, unsubstanziiert und auch weder mit dem anderen Verteidiger noch mit dem Mandanten selbst abgesprochen. Und das ist natürlich nun nicht, wie man es macht, ja. Daraufhin hat Stefan E. dann beantragt, diesen Herrn Hannig entpflichten zu lassen. Das ist auch geschehen. Und nun, ich glaube, am ersten oder zweiten Prozesstag nach der Entpflichtung von Herrn Hanik ist Stefan E. wieder zu seinem ursprünglichen Geständnis zurückgekehrt. Das heißt, er sagt jetzt wieder, ja, ich war es, ich habe es getan. Ich nehme an, also ich glaube, die Beweislage war so oder so recht erdrückend. Nun haben wir auch noch das zweite Geständnis. Damit dürfte der Ausgang des Verfahrens mehr oder weniger klar sein. Es gab außerdem, wenn wir gerade darüber reden, noch einen anderen seltsamen Nebenkriegsschauplatz in dieser Geschichte. Und zwar ebenfalls vergangene Woche, meine ich, hat Funk, das ist so ein Online-Portal von ARD und ZDF, auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem längere Ausschnitte aus der polizeilichen Vernehmung oder beiden mehreren polizeilichen Vernehmungen von Stefan E. zu sehen sind. Und das ist höchst ungewöhnlich, denn diese Vernehmungen, die werden zwar gefilmt und diese Videos, die werden auch später im Prozess eingeführt, aber die sind natürlich nicht in der Form für die Presse bestimmt und deshalb kriegt man das auch normalerweise nicht zu sehen und die können das im Grunde genommen auch nur bekommen haben, weil irgendjemand es ihnen unerlaubterweise vermutlich unter Verletzung seiner Dienstpflichten zugespielt hat. Und
also gibt es da irgendwie einen Hinweis schon, wo das Leak gelegen haben könnte? Bei den Strafverfolgungsbehörde selbst oder bei der Polizei? Ich meine, die Staatsanwaltschaft hat ja absolut tunlichst kein Interesse, dass solche Informationen
rausgehen. Nee, das gibt es nicht. Für die Journalisten gilt ja natürlich auch Quellenschutz und insofern denke ich mal, dass etwaige Ermittlungen da auch nicht zu viel führen dürften. Journalisten sind da ja auch aus guten Gründen sehr geschützt. Da kann man jetzt nicht einfach in deren Büros gehen und Dinge beschlagnahmen oder so, ja. Aber das haben sie jedenfalls getan. Es wurde sogar diskutiert, ob das diese Veröffentlichung des Videos nicht vielleicht sogar strafbar sein könnte. Tatsächlich der 353d StGB stellt es unter Strafe, Dokumente aus einem Strafverfahren öffentlich zu machen, bevor diese in die Hauptverhandlung eingeführt wurden. Die beiden.
Aber ist da. Wenn ich da einhaken darf, Konstantin, bezieht sich das auch tatsächlich auf diese Vernehmungsvideos? Ich kenne das vor allen Dingen auch aus unserer Arbeit im Kontext, dass man Elemente oder Inhalte aus der Anklageschrift nicht vorher veröffentlichen darf. Es ist ja so, dass man auch üblicherweise als Journalist die Anklageschrift als solche auch erstmal nur zu Gesicht bekommt, beziehungsweise eher audiovisuell wahrnimmt, wenn man da im Gerichtssaal mitsitzt und die vorgetragen wird. Ist es aber nicht auszuschließen, natürlich, dass über verschiedene Kanäle man eine Anklageschrift auch mal zugespielt bekommt, aber es ist ja auch für uns immer dann ein gewissermaßen Balanceakt. Was kann man daraus verwenden, was nicht? Wörtliche Zitate, das sieht der Paragraph tatsächlich also vor, ist nicht möglich. Dann haben wir diesen Straftatbestand. Wie das bei dem Video ist, bin ich tatsächlich gerade
eben ob das da auch darunter fällt. Die Frage stellt sich, wie du schon sagst, in der Regel, wenn dann bei Anklageschriften, weil das einfach so dasjenige Dokument ist, welches man als Journalist nochmal am ehesten so in die Finger bekommt. Aber doch, ich denke, mutmaßlich schon, dass ein solches Vernehmungsvideo, was ja durchaus Teil des Prozesses und der Beweisführung und so weiter ist, sogar ein sehr wichtiger Teil, da auch drunter fallen würde. Allerdings gilt der 353d ja eben nur, wenn diese betreffenden Dokumente noch nicht in die Hauptverhandlung eingeführt wurden. Und das haben sie schon bedacht bei Funk. Ja, also sie haben das erst online gestellt, nachdem die Vernehmungsvideos bereits in der Hauptverhandlung gezeigt worden waren. Okay. Es ist natürlich trotzdem, dabei bleibt es sicherlich irgendwie presserechtlich problematisch. Denn Stefan E. ist jetzt natürlich irgendwie kein Sympathieträger und niemand, mit dem man jetzt vielleicht riesiges Mitgefühl oder so entwickelt, ja, aber gleichwohl, es ist schon eigentlich ein Unding, dass so eine Vernehmungssituation, die natürlich im allseitigen Bewusstsein stattfindet, dass die Aussagen dort zwar verwendet werden, aber dass das Ganze irgendwie nicht später im Fernsehen läuft, ja, dass das dann so breit getreten wird, zumal es ja jetzt auch keinen wirklichen Erkenntnisgewinn oder sowas gebracht hat. Also presserechtlich war das problematisch, ist irgendwie auch so ein bisschen symptomatisch für diesen ganzen sehr seltsam verlaufenden Prozess, aber strafbar war es wohl nicht. Also diese diversen Entwicklungen wollten wir mal ergänzen, jetzt eben kulminierend in dem Geständnis vom heutigen Tag.
Genau, das ist eine Ja, eine ganz aktuelle Entwicklung, die wir jetzt vor der Aufnahme, wie du ja schon gesagt hast, auch jetzt mit aufnehmen heute. Generell muss man ja sagen, dass wir zumindest als Kollegen, die auch viel auf Gerichtsentscheidungen und die Justiz schauen, dieses Jahr nicht so wirklich ein Sommerloch wahrnehmen können, ne?
Ja.
Oder ich meine, das sieht man ja auch an der Fülle der Themen heute und auch sicherlich zu dem anderen Thema, zu dem wir jetzt kommen werden, dass in Karlsruhe ja gleich mehrfach die Richterschaft und vor allem die Besoldung beschäftigt hat. Kannst du da ein bisschen nochmal
Ja,
einsteigen in diesen? Ach so,
da
schön.
würdest du eins überspringen. Ich wollte kurz noch vorher die
Ja, sorry.
Corona-Rechtsfragen
Ja.
abhandeln, aber ja, in der Tat, du hast vollkommen recht. Es
Cool.
geschieht eine Menge bei den
Cool.
Gerichten. Und also gerade dieser Prozess gegen Stefan E. ist ja sogar so, da ist der Andrang der Presse ja so groß, dass man sich tatsächlich teilweise mitten in der Nacht oder um 4 Uhr morgens oder so anstellen muss, um einen Presseplatz zu ergattern. Nicht beneidenswert, die arme Kollegin Grunert, die das für uns bisher bei jedem Verhandlungstag gemacht hat. Aber gut, wie auch immer, wir kommen zum nächsten Thema. Nämlich zwei Rechtsfragen rund um Corona. Als erstes die sogenannten Gästelisten. Ja, das kennt man ja, man muss da, wenn man ins Restaurant geht oder ins Hotel oder ähnliches, sich eintragen. Da gibt es gleich zwei Fragen zu. Die eine Frage ist, dürfen die Gesundheitsämter darauf zugreifen, auf diese Listen? Da denkt man natürlich, ja klar, natürlich dürfen die, für die ist es ja gerade gedacht. Das soll ja schließlich zur Kontaktnachverfolgung dienen, wenn da irgendjemand später ein positives Testergebnis hat. Auch das sieht aber nicht jeder so. Der geschätzte Professor Nico Herting, der hier auch schon mal im Podcast zu Gast war, hat einen ganz interessanten Artikel verfasst, in dem er sagt, nein, schon das ist derzeit zumindest nicht zulässig, denn wenn es um den behördlichen Zugriff auf Daten von Bürgern geht, dann hat das Bundesverfassungsgericht ja bekanntlich dieses sogenannte Doppeltürprinzip statuiert. Ja, das ist, also es braucht quasi zwei Normen. Eine Norm, die sagt, die für den Gastwirt sagt, ja, du darfst die Daten herausgeben, und eine Norm, die für das Gesundheitsamt sagt, ja, und du darfst die Daten auch herausverlangen und verarbeiten. Dieses
Ja.
Doppeltürprinzip, das war zuletzt gerade noch in dem zweiten Urteil zur Bestandsdatenauskunft bekräftigt worden, haben wir auch hier.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema, über das du im Podcast vor 2 Wochen gesprochen hattest mit der anderen Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, ne? Da
Genau,
habe ich mich
genau. Also
dran
wer das
erinnert.
im Detail nochmal wissen will, dieses Grundprinzip, der kann das da nachhören. Naja, und der Nico Herting sagt jetzt jedenfalls, also für die Herausgabe der Daten gibt es eine Rechtsgrundlage, nämlich in Gestalt der Corona-Verordnungen der Länder, wobei auch noch er meint, naja, ob man das wirklich im Verordnungswege regeln kann, sei auch fraglich, aber das lasse ich jetzt mal so dahinstehen. Aber jedenfalls gäbe es keine oder keine hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage für die Gesundheitsbehörden, diese Daten auch anzufordern. Ich glaube, dass er mit dieser Rechtsauffassung eher allein dasteht. Es hängt natürlich auch an der Frage, wie welchen Bestimmtheits, denn also ne, natürlich gehört es zu den Aufgaben der Gesundheitsämter und sind sie auch dazu ermächtigt, im Allgemeinen Infektionsketten nachzuvollziehen und Leute zu warnen und Tests anzuordnen und Quarantäne zu verhängen und all diese Dinge. Und dafür gibt es natürlich auch Ermächtigungsgrundlagen im Gesetz. Die Frage ist aber halt, wie spezifisch müsste die Ermächtigung zum Zugriff gerade auf diese Daten sein? Das wiederum hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie man die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung interpretiert und auch für wie empfindlich man die Daten hält. Ich würde sagen, jetzt nicht so sehr empfindlich, ob ich jetzt irgendwie in der Pommesbude essen war oder irgendwie im Kino einen Film angeschaut habe oder nicht. Ja, das ist jetzt berührt jetzt nicht gerade mein intimstes Innenleben. Andererseits sagt der Nico Herting, naja, man könnte ja auch zum Beispiel in einem BDSM-Studio gewesen sein, ja,
Ja.
und da auf der Gästeliste stehen, wobei kleiner Exkurs an der Stelle, auch wenn das ein klitzekleines bisschen von der Sache abführt, Stichwort Bordelle und ähnliche Etablissements. Da hat kürzlich ein Massagestudio der etwas anderen Art, ja, also nämlich sozusagen mit Happy End, tatsächlich auch geklagt und gemeint, es sei ungerecht, dass es nicht öffnen dürfte, anders als normale, nicht sexuelle Massagesalons. Das sei eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Und hat mit dieser Klage verloren, unter anderem mit dem Argument, dass es hieß, wenn wir bei euch, wenn ihr auch öffnen dürftet, dann müsstet ihr auch diese Gästelisten führen, wie alle anderen auch. Aber bei euch wäre nicht damit zu rechnen, dass die Leute ihre zutreffenden Daten eintragen. Ja, wer halt in so eine Tantra-Massage geht, der wird einfach lügen im Zweifelsfall. Und insofern weiß ich also sozusagen, könnte ich mir vorstellen, dass diese Bedenken schon deshalb nicht greifen, weil die entsprechenden Läden einfach nicht offen sind. Aber wie dem auch sei, ne? Also klar, man kann sich natürlich Einzelfälle denken, in denen die Information, dass man Samstagabend irgendwo essen war oder in irgendeiner Bar war, kann ja auch vielleicht eine schwulen Bar sein oder sowas, ja, in der das schon irgendwie eine relativ persönliche Information sein kann. Das ist dann halt sehr stark kontextabhängig. Meistens ist es das eher nicht. Und das Gesetz muss da halt auch eine etwas pauschalierende Betrachtung wählen. Ja, also wenn man jetzt seiner Frau gesagt hat, man sei auf Dienstreise, aber in Wahrheit war man im Restaurant und das kommt dann irgendwie in der Stadt und das kommt dann irgendwie durch eine Anfrage der Polizei ans Licht, ja, dann ist das in dem Fall natürlich vielleicht sehr ungünstig, aber ein Gesetz kann halt nicht auf jeden individuellen Sonderfall Rücksicht nehmen, sondern muss halt schon etwas pauschalierend das betrachten und dann wird man eher sagen müssen, naja, das ist jetzt keine so besonders intime Information und deshalb denke ich mal, dass die bestehenden Befugnisse der Gesundheitsbehörden letztlich auch ausreichen dürften.
Macht es denn bei der Frage der Zweckentfremdung, das ist ja auch mal in Diskussion immer ein Punkt, ein Unterschied, ob ich meine Daten alleine angebe auf dem individuellen Papier, das dann von der Servicekraft, vom Kellner, wem auch immer, einkassiert wird und damit dann nicht für weitere Gäste einsehbar ist, also für weitere Dritte, die dann möglicherweise mit den Daten irgendwas tun und machen können, was sie wollen. Denn das hört man ja immer wieder, dass Leute sich beschweren, sie kommen an dem Tag als 20., 30. Gast in eine Bar, ein Restaurant und dann wird eine Liste ausgeteilt, indem man halt natürlich auch genau nachvollziehen kann, wer war vor mir schon alles da, mit Namen, mit Adresse, mit Telefonnummer, mit E-Mail und auch mit Zeit, wann man angekommen ist und wann man den Laden verlassen hat. Das ist ja auch Bestandteil der Auflagen an die Beherbergungsbetriebe und an die Gaststätten. Ist das auch ein großer Diskussionspunkt, diese unterschiedliche Erfassung der Daten, wenn es um die Zweckentfremdung geht?
Also das ist ein Diskussionspunkt, aber nicht, wenn es um die Zweckentfremdung geht. Also wir waren ja jetzt bisher erstmal noch gar nicht bei der Zweckentfremdung, sondern quasi eigentlich sogar bei der zweckgemäßen Verwendung, nämlich durch die Gesundheitsämter. Dieser Punkt, den du ansprichst, sozusagen gibt es quasi so eine lange Liste, wo jeder sich drunter schreibt oder kriegt jeder einen eigenen Zettel. Ja. Das wird in der Tat auch diskutiert. Das ist halt keine Frage von behördlichen Kompetenzen, sondern einfach von Datenschutz. Und da würden die Datenschützer sagen, glaube ich schon, eigentlich müssten die Betreiber jedem einen eigenen Zettel geben, denn grundsätzlich Datensparsamkeit und so weiter, es besteht einfach für den einzelnen Gast keinerlei Informationsinteresse und auch keine Informationsberechtigung zu wissen, wer vorher noch da war. Ich meine, in aller Regel ist diese Information auch total uninteressant, ja, aber gleichwohl, dann macht es ja auch erst recht nichts, ja. Also das wäre schon sicherlich lege artis, da jedem einen einzelnen Zettel zu geben. Aber in welcher Form auch immer das dann letzten Endes also erfasst wird, ja, die brisantere Frage, die auch etwas heißer diskutiert wird, ist dann eben, darf denn da noch so dran an die Daten, abgesehen von den Gesundheitsämtern? Insbesondere darf das auch die Polizei. Macht sie nämlich gelegentlich. Also die DPA hat mal so rumgefragt in diversen Bundesländern, auch nicht in allen. Die Zahlen, die da so zurückgemeldet wurden, lagen zwischen 0, also sprich, ist nicht vorgekommen, und ich glaube so 6 oder 8 oder so. Ist natürlich auch nicht ganz sicher, dass das jetzt in jedem Fall wirklich protokolliert wird an einer zentralen Stelle, wenn das vorkommt. Also es ist jetzt wohl eher kein Massenphänomen, aber es ist schon etwas, was passiert. Und es ist ja aus polizeilicher Perspektive auch nicht ganz unplausibel zu sagen, boah, hier hat vielleicht irgendwie eine Messerstecherei in unmittelbarer Nähe zu diesem Restaurant gegeben. Wir suchen Zeugen. Dann wüssten wir gerne mal, wer um die Uhrzeit in einem Restaurant saß und uns dazu vielleicht was sagen kann, ne? Und dann greifen wir halt dafür auf die Gästeliste zu. Das heißt, in aller Regel, diese Anfragen der Polizei, wenn sie kommen, dienen eigentlich in aller Regel der Strafverfolgung und nicht der Gefahrenabwehr, ne? Die Polizei hat ja zwei Aufgabenfelder, eben vorbeugen quasi, Gefahrenabwehr und unmittelbare Verfolgung von gerade im Geschehen begriffenen Straftaten und dann eben die Strafverfolgung, also Leute dingfest machen, die irgendwas angestellt haben. Und
Also wenn ich fragen darf, dann haben wir da ja eine relativ ähnliche Problematik, die man kennt aus dem Bereich auch der Strafverfolgung, dem Abfragen von Mobilfunkdaten. Wir kennen das ja, weil du das eben auch erwähntest mit, man ist auf der Suche nach Zeugen oder möglicherweise auch, man will herausfinden, ob der mutmaßliche Täter sich tatsächlich zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Tat, Tatort aufgehalten hat. Gängigerweise hat man sein Smartphone oder sein Handy dabei und dann wird halt natürlich in der jeweiligen Wabe, in dem man sich eingewählt hat, in denen einem der Mobilfunkbetreiber dann zuweist, werden Daten hinterlassen und die werden natürlich ausgelesen oder können ausgelesen werden, wenn die Strafverfolgungsbehörden darauf den Zugriff bekommen. Das ist ja auch eine Diskussion, die über Jahre schon geführt wurde. Erinnert mich jetzt aber sehr stark daran, dass man jetzt gewissermaßen jetzt quasi diese Daten, die natürlich dann jetzt physisch vorliegen, in Form dieser, wir haben eben gerade drüber gesprochen, ich schreibe, hinterlasse meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer. Man führt die nochmal natürlich in einem anderen Zustand, aber es erinnert mich sehr stark an die Diskussion, die wir vorher geführt haben.
Der Unterschied ist halt, für das eine gibt es eine ausdifferenzierte Rechtsprechung und auch gesetzliche Sonderregeln und für das andere nicht. Ne? Also für diese Gästelisten jetzt, diese Corona-Gästelisten, das ist ja ein neues Phänomen. Da gibt es keine spezifische Regel, die das irgendwie, also die jetzt gerade für diesen Sachverhalt geschaffen worden wäre, sondern es gibt einfach den 98 StPO, die Beschlagnahme, ne, und die sagt halt grundsätzlich mal, dass die Polizei eben Unterlagen und so weiter zu Zwecken der Strafverfolgung beschlagnahmen kann, entweder wenn ein Richter das angeordnet hat oder auch wenn ein Staatsanwalt es anordnet, dann kann gegebenenfalls noch ein richterlicher Beschluss nachgeholt werden oder auch nicht, je nachdem, ob der Betroffene widerspricht oder nicht. Das ist halt sozusagen die allgemeine Norm und die spiegelbildliche Norm dazu für die Herausgabe dessen ist 24 Bundesdatenschutzgesetz, wo halt drin steht, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden. Also das haben wir hier ja. Ist zulässig, wenn sie zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen. Also diese Art der Formulierung kennen wir. Das heißt am Ende, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Das heißt, der Regelfall ist, dass die Interessen nicht überwiegen. Und es ist als Ausnahme formuliert, dass sie überwiegen könnten, ja. Und da kommen dann halt letztlich die ähnlichen Erwägungen zum Tragen, die ich gerade auch schon genannt habe, nämlich es ist jetzt halt kein so super intimes Datum, dass man irgendwo essen war, in aller Regel zumindest. Es ist auch, also ich habe mich mit diversen Datenschutzbeauftragten unterhalten. Stefan Brink, der hier auch schon in der Sendung war, auch der sagt, also er denkt, dass diese polizeiliche Praxis auf jeden Fall zulässig ist. Jedenfalls im Bereich der Strafverfolgung, bei der Gefahrenabwehr, das würde jetzt zu weit ins Detail führen, könnte es eventuell ein bisschen komplizierter sein. Das muss uns aber hier nicht beschäftigen, weil das, glaube ich, in der Praxis sowieso, wenn überhaupt, dann eben zu Zwecken der Strafverfolgung geschieht. Ja. Er sagt also, er kann aus dem Gesetz auch keine Beschränkung auf Straftaten eines bestimmten Schweregrades oder Ähnliches entnehmen. Er sieht das also alles ganz entspannt. Ja, sein Kollege aus Rheinland-Pfalz, Herr Dieter Kugelmann, meint auch, dass es prinzipiell geht, aber will es halt auf schwerere Straftaten beschränkt sehen oder am besten immer nur mit Richtervorbehalt. Und die Äußerungen von Politikern aus den Ländern, ja, also wahlweise zum Beispiel der thüringische Innenminister, Ministerpräsident meine ich natürlich, Bodo Ramelow, spricht von Missbrauch und nennt das kontraproduktiv, wenn die Polizei jetzt auf diese Daten zugreift. Auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel nennt es unzulässig. Zum Beispiel Joachim Herrmann aus Bayern hingegen sagt, nö, ist wunderbar, das machen wir natürlich, ja. Rechtlich, wie gesagt, ist die Sache eigentlich relativ klar, es geht. Vielleicht jetzt, also ich meine, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt wirklich machen könnte, um einen Falschparker zu ermitteln. Ja, aber das wird ehrlich gesagt auch nicht passieren. So, aber an und für sich rechtlich zur Aufklärung von Straftaten durchaus möglich. Ja. Problem ist halt mehr so, glaube ich, die politische Außenwirkung, weil es natürlich manchen Bürgern so vorkommen könnte, als würde dadurch die Hintertür irgendwie eine neue Ermittlungsmethode eröffnet, mit einer Liste, die eigentlich für was anderes gedacht war. Und das wiederum kann natürlich dazu führen, dass die Bürger sich vielleicht denken, da habe ich keine Lust drauf, das ist mir zu blöd, da trage ich jetzt einfach falsche Daten ein. Ne? Das machen ja sicherlich einige sowieso schon. Das ist halt so ein Vertrauensproblem. Und dann, wenn wir gerade dabei sind, vielleicht noch einen letzten Punkt in diesem Zusammenhang. Stichwort falsche Daten in die Gästeliste eintragen. Da hat jemand auf Twitter die, wie ich fand, sehr interessante Frage gestellt, ob das eigentlich strafbar sein könnte als Urkundenfälschung. Ja, bin ich bisher gar nicht so drauf gekommen. Aber man kann ja mal kurz den 267 StGB vorlesen. Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, dann kommen noch ein paar andere Varianten, die egal sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Urkunde, also sprich ein Dokument, das zum Beweis im Rechtsverkehr gedacht ist,
ja,
bestimmt ist, genau. Und wenn ich jetzt also, sagen wir mal, wenn man einen reinen, also wenn man sowas wie Donald Duck einträgt, dann wäre es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, weil man fragen müsste, inwiefern kann man da von Täuschungsabsicht reden, wenn das so offensichtlich ist, sozusagen wie viel Doofheit darf man auf der Empfängerseite unterstellen. Aber wenn ich einfach einen anderen Namen eintrage und eine andere Adresse, ja, das wird ja niemals nachgeprüft, dann wird man schon sagen müssen, ja, das ist jedenfalls eine unechte Urkunde, weil die bezeugt etwas, was gar nicht stimmt. Ja. Eigentlich war ich Konstantin van Linden im Restaurant. Die Gästeliste, die Urkunde bezeugt jetzt aber, dass, keine Ahnung, Hans Müller im Restaurant war, weil ich das da so reingeschrieben habe. Und mache ich das auch zur Täuschung im Rechtsverkehr? Naja, ich würde sagen, ehrlich gesagt schon. Also ich will zwar den Gastwirt nicht täuschen, ja, meine Rechnung bezahle ich ja trotzdem, aber ich will für den Fall, dass diese Liste später mal abgefragt wird und entweder die Polizei oder auch, wie es ja eigentlich gedacht ist, das Gesundheitsamt dann vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, ja Mensch, da war eine Infektion, alle Leute, die da waren, müssen jetzt in Quarantäne, wir rufen die jetzt an und sagen denen das, ja. Also für diese Rechtsfolge, die ja auch Teil des Rechtsverkehrs wäre, für die möchte ich täuschen, damit mir das nämlich nicht passiert, damit ich einfach sozusagen davon verschont bleibe. Also tatsächlich, interessanterweise, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich eine Urkundenfälschung ist, wenn man das macht. Auch da natürlich das Problem, findet halt keiner raus, ja, wird im Zweifelsfall niemals vor Gericht landen, aber trotzdem so Kategorie juristische Überlegungen im Zusammenhang mit Corona.
Ich habe jetzt mich da nicht vertieft mit auseinandergesetzt, aber nur mal kurz quer recherchiert. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass es da in den Meinungsstreit gibt, zwei Ansichten. Die eine, den objektiven Tatbestand bejaht, die andere verneint, die sagt, es ist schon problematisch, ob es eine Identitätstäuschung ist, wenn man tatsächlich über den Namen täuscht, weil man damit nicht lediglich eine Identitätstäuschung vorliegt, sondern seinen eigenen Namen verbirgt. Das halte ich für ein bisschen abwegig. Die andere Geschichte bejaht den objektiven Tatbestand, aber Probleme offenbar eher mit dem subjektiven Tatbestand. Und dann muss man natürlich immer die Frage dahinstellen, welche Intention stand dahinter beim subjektiven Tatbestand und was bei mir direkt mitschwebt. Aber da kommen wir auch wirklich jetzt sehr weit von der eigentlichen Frage zurück, die du ja auch aufgehoben hast, oder den Aspekt, was ist denn da eigentlich da mit Versuch oder untauglichen Versuch, gerade wenn du so Aspekte wie Mickey Mouse, Donald Duck, die ja ganz offensichtlich sind. Also das ist sicherlich ein Thema, das man aber, könnte ich mir gut vorstellen, in der einen oder anderen Strafrechtsklausur, Probeklausur bei den Repetiteuren doch nochmal sehen wird, wo jetzt ja bestimmt der ein oder andere Fall im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen kommen könnte. Das ist aber nicht das einzige Thema, was dich bei Corona beschäftigt hat in der Woche, also das Stichwort Gästeliste, sondern du hast auch ein bisschen nochmal geschaut auf das Thema Zwangstests, hattest du ja vorhin.
Genau, das.
Was ist denn da die neue Beschlusslage? Was hat Herr Spahn davor und wie wird uns das möglicherweise alle betreffen oder diejenigen, die noch in den
Urlaub fahren? Ja, das kann man etwas kürzer fassen. Also es ist zumindest angekündigt vom Bundesgesundheitsministerium, dass es beabsichtigt, diese Woche eine sogenannte Anordnung nach § 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz zu erlassen, die eben vorsieht, dass Menschen, die per Flugzeug oder per Schiff, aber relevant ist natürlich vor allem Ersteres, aus Risikogebieten zurückkehren, also Ländern, Gegenden, die das RKI als Risikogebiete für Corona-Infektionen ausweist, dass diese Leute verpflichtet werden, entweder, und das finde ich übrigens schon etwas komisch, bis zu 48 Stunden vor ihrer Einreise oder bis zu 72 Stunden nach ihrer Einreise einen Corona-Test zu machen. Dazu sollen sie dann eben beispielsweise an Bord des Flugzeugs so einen Zettel ausfüllen, in dem sie Angaben zu ihrer Person machen, wo sie waren, etc. etc. Wie gut das in der Praxis alles sich wird kontrollieren lassen, ist sowieso schon mal die eine Frage, ja. Die juristische Problematik liegt woanders. Die liegt jetzt nicht in der, wie man sagt, materiellen Rechtmäßigkeit, also sozusagen in dem eigentlichen Kern dessen, was hier vorgeschrieben werden soll. Das ist schon in Ordnung. Da sind sich auch alle einig, ja. Also sozusagen, wer halt in ein Risikogebiet reist, dem kann man es absolut zumuten, dass er, wenn er wieder zurückkommt, so einen Test machen muss. Ja, das ist eine relativ kleine Einschränkung, die den Leuten da auferlegt wird, und die hat einen sehr legitimen und nachvollziehbaren und gewichtigen Zweck, nämlich halt, dass wir jetzt nicht reihenweise irgendwelche Touris von der letzten Schaumparty auf Malle irgendwie ihre Keime hier einschleppen oder wenn doch, dann halt eben sich in Quarantäne begeben. Ja, also materiell ist das eigentlich kein Problem. Das Problem ist eher auf einer formalen Ebene. Da sage ich gleich mal dazu, es gibt zu dieser Frage einen sehr detaillierten Beitrag von der Juniorprofessorin, glaube ich, ist es Annika Klafki auf Legal Tribune Online. Den packen wir auch in die Shownotes, wie wir überhaupt natürlich alle möglichen weiterführenden Links in die Shownotes packen. Da stellt sie diese ganze Problematik sehr viel detaillierter dar, als ich das jetzt hier tun werde. Aber die Executive Summary lautet so ein bisschen, Durchführung von Verwaltungsgesetzen ist im Regelfall Ländersache, es sei denn, das Grundgesetz erlaubt oder gebietet Gegenteiliges. Und hier gebietet das Grundgesetz nicht Gegenteiliges. Ja, Pandemiebekämpfung, Seuchenbekämpfung ist an sich Ländersache. Und hier will aber eine Bundesbehörde einen Verwaltungsakt erlassen. Ja, das ein solcher wäre es nämlich wohl, diese Anordnung, ja, gerichtet an alle Reiserückkehrer. Und das ist sozusagen einfach, ne, dazu fehlt ihr einfach die Zuständigkeit, schlicht und ergreifend.
Die Zuständigkeit.
Und ja, die okay. Länder, die Behörden in den Ländern umgekehrt, die wären zwar zuständig, die werden aber durch § 5 Absatz 1 nicht ermächtigt oder Absatz 2 ihr Infektionsschutzgesetz nicht ermächtigt. Das war auch im Gesetzgebungsverfahren schon bekannt, dass das so ist. Man kann darüber spekulieren, welche Gründe das hat. Es ist allerdings auch so, ne, das ist ja immer das Schöne im Verwaltungsrecht, wenn ein Verwaltungsakt nur in Anführungsstrichen rechtswidrig ist, aber nicht nichtig, also nicht so erheblich rechtswidrig, dass er wirklich gar nicht erst gelten darf, ja, dann ist er halt trotzdem erstmal in der Welt. Und wenn der Betroffene nicht dagegen Widerspruch einlegt und dann gegebenenfalls klagt, dann wird er auch bestandskräftig. Das heißt, das Bundesgesundheitsministerium kann das trotzdem machen, obwohl es eigentlich unzuständig ist. Ich meine, wie viele Leute werden dagegen klagen? Ne? Also auch natürlich ein kleiner Prozentsatz. Das ist ein Schönheitsfehler und nicht gerade, wie man es irgendwie sich wünschen würde. Aber das ist sicherlich eine Lösungsoption. Und also zwischen diesem Umstand und der Frage, wie gut das alles kontrolliert werden kann, würde ich sagen, auch hier, wie bei so vielen Corona-Maßnahmen, ne, wie letztlich auch bei der Maskenpflicht im Nahverkehr und bei tausend anderen Dingen, diese juristischen Diskussionen kann man führen, die finde ich als Jurist auch sehr interessant. Für die Praxis sind die nur ganz begrenzt relevant. Ne? Für die Praxis ist einfach relevant, ja, die Botschaft, es gibt jetzt diese Pflicht, ja, und dann die Compliance in der Bevölkerung, dass sich hoffentlich möglichst viele Leute auch dran halten. Und ob das vielleicht eigentlich aus irgendwelchen sozusagen aus dem Grundgesetz und der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern folgenden Gründen gar nicht das BMG hätte machen dürfen und es dann aber vielleicht trotzdem, obwohl es die falsche Behörde war, doch wieder bestandskräftig wird und so weiter. Ne? Das sind, wie gesagt, juristisch interessante Fragen, auch schön für eine Prüfung, aber für den letztlichen Impact, also für das, was letztlich passiert ja. In diesem Land, nur von ganz untergeordneter Bedeutung.
Also da bin ich bei dir. Wir werden praktisch die faktische Ebene haben, an denen sich die Menschen orientieren sollten und vermutlich auch werden. Wir sehen das ja an den Einrichtungen vieler Soforttestcenter an den deutschen Flughäfen. Das ist ja schon mal eine direkte Auswirkung, die wir in den letzten Wochen sehen. Das ist ja gar kein Vergleich zu der Situation an den Flughäfen, wie wir sie vor 5-6 Wochen noch hatten, wo quasi die ganzen Hallen verwaist waren. Da ist ja deutlich mehr Verkehr und auch deutlich mehr Rückreiseverkehr da. Die Notwendigkeit ist gegeben. Und wie du eben schon gesagt hast, nicht jeder, der da zurückkommt, macht sich da über diese Ermächtigungskragen, diese Problematik im formellen Bereich die Gedanken. Was man aber sicherlich auch sagen muss, mit Rückblick auf die letzten Monate, es wird sicherlich das ein oder andere Eilverfahren geben. Mhm. Und jetzt kommen wir auf die juristische Ebene, aber so ein Eilverfahren, eventuell sogar mit einer Art Sprungrevision, dann irgendwann doch mal in Leipzig landet, dann haben wir doch den faktischen Vollzug über Monate, voraussichtlich, das ist jetzt mal meine Prognose, über Monate hinweg gehabt. Und vielleicht reden wir da bei Corona sowieso über eine ganz andere Situation.
Aber vielleicht. Ja, ein Wort noch dazu, da hast du völlig recht. Ja. Das einzige Problem ist natürlich, dass es auch bei diesen verpflichtenden Tests wieder natürlich die Riege der Vollidioten geben wird, die sagen, ne, irgendwelchen verschwörungstheoretischen Unsinn in die Welt hinausblasen. Okay. Ja, da wolle der Staat uns zwangsimplantieren mit Chips oder sonst was. Ja.
Aber wie du eben schon gesagt hast, beide Punkte, stimmt ja vollkommen zu, beide Punkte kann dazu führen, dass das Vertrauen in den Staat und die Maßnahmen des Staates hinterfragt werden. Und das in gewisser Weise ist es ja okay, wenn der mündige Bürger das tut, aber das, was du eben ansprichst, klar, das öffnet natürlich diesen Menschen.
Genau, ne, weil wenn dann irgendwann ein Gericht entscheidet, ja, die Zwangstests sind wirklich unzulässig, aber natürlich nicht, weil der Staat uns da mit Mikrochips implantiert, sondern einfach nur aufgrund einer komplizierten Zuständigkeitsproblematik, ja, dann gibt das natürlich diesen Leuten Aufwind und deshalb ist es, also unter anderem deshalb ist es natürlich letztlich schon misslich, wenn man das einfach nicht sauber hinkriegt und solche Hinweise auch im Gesetzgebungsverfahren zum EFSG übergangen werden. Also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Gut, aber das soll es gewesen sein zu Corona oder hast du dazu noch was? Ansonsten?
Nein, sehr gerne zu den anderen Themen. Ich bin ja vorhin ein bisschen voreilig gewesen und wollte schon nach Karlsruhe springen. Wir werden jetzt in den nächsten Punkten sehr, sehr viel in Karlsruhe bleiben, bevor wir da am Schluss nochmal in den hohen Norden gehen und beziehungsweise beim gerechten Urteil, so viel darf man schon mal verraten, vermutlich nochmal auch den Kontinent verlassen, Europa. Karlsruhe, wie ich es ja schon gesagt habe, extrem umtriebig, viel los, sowohl am BGH als auch am Bundesverfassungsgericht. Im nächsten Block blicken wir jetzt mal vor allen Dingen an das Bundesverfassungsgericht, das sich mit dem Thema Richtung Besoldung der Richter beschäftigt hat, wie du eben schon ja auch die, im Rahmen des Föderalismus die unterschiedlichen Zuständigkeiten beschrieben hast. Justizverwaltung ist Sache der Länder, damit auch die Frage der Besoldung, der Alimentation der Richter, aber auch Staatsanwälte. Und es gibt zwei Entscheidungen aus Karlsruhe, die sich einerseits mal mit der Situation der Richter in Berlin beschäftigen, aber auch hier in NRW. Und um was ist es da genau gegangen, Konstantin?
Ja, ich glaube, die Berliner Entscheidung ist noch die etwas spannendere. Es geht aber letztlich in beiden Fällen um eine verfassungswidrige Unteralimentation. Ja? Also der Witz ist ja auf dem freien Markt, so bei Rechtsanwälten zum Beispiel oder auch bei Journalisten oder wie auch immer, da herrscht sozusagen der Dschungel. Ja, da ist die einen verdienen viel, die anderen wenig und jeder kann sich einen Arbeitgeber suchen, wie er will und wenn er woanders mehr kriegt, wechselt er halt und so weiter, ja. Ganz anders im Beamtenrecht. Das Beamtenrecht ist mehr so wie das behagliche Wohnzimmer, so ist es zumindest gedacht, ja. Die Beamten, die dürfen nicht streiken, Die haben besondere Treuepflichten gegenüber ihrem Dienstherrn, dem Staat. Dafür aber umgekehrt hat der Staat auch besondere Treuepflichten ihnen gegenüber. Dazu zählt eben in der Regel die Unkündbarkeit zum Beispiel. Und dazu zählt halt auch dieses Alimentationsprinzip, das ihnen also ein angemessenes Auskommen sichern soll. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ja schon 2015 mal so ein paar Flöcke eingeschlagen, ne? Denn was heißt das schon, angemessenes Auskommen? Ja, was ist das denn? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Das kann man natürlich nicht mit einer klaren Zahl beantworten, aber da hat das Bundesverfassungsgericht so ein paar Kriterien erfunden, quasi 2015. Hast du die gerade präsent?
Nee, ich habe die nicht präsent, aber was man, glaube ich, da noch ergänzen sollte, ist, dass natürlich nicht jeder Richter in jedem Bundesland, wenn er da anfängt, auf dem Einstiegsstufe in der Besoldung genau das gleiche Gehalt bekommt, sondern das ist ja da zwischen den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede gibt. Ich meine mich zu erinnern, dass der Unterschied gerade bei Berufseinsteigern im Monat mehrere hundert Euro, ich meine irgendwie so noch im Kopf zu haben, 500, 600 Euro.
Ja, also 20, bis zu 20% oder noch mehr ist es zwischen den am besten und schlechtesten zahlenden Bundesländern. Das ist schon erheblich,
ja. Ja, und ich erinnere mich auch, dass ich im Zusammenhang mit den jetzigen Diskussionen um die beiden Entscheidungen nochmal so eine schöne Grafik gesehen habe, in der man einerseits gesehen hat, was verdient ein junger Richter oder ein junger Staatsanwalt im Bundesland X und wie ist im Vergleich dazu der Medianwert im Einkommen in diesem Bundesland. Und dann hat man halt teilweise gesehen, es wird ja sehr häufig in dem Kontext ja auch von den Interessensvertretern immer von der Entkopplung von Richterbesoldungen zu tatsächlicher Inflation oder Gehaltsentwicklung in der freien Wirtschaft gesprochen. Und man muss sicherlich, da du es ja auch schon, du hast eben so schön vom Dschungel gesprochen, auch sagen, natürlich haben sich die Gehälter der Richter über die Jahre hinweg, man kann da sicherlich sagen, in den letzten 15, 20 Jahren von dem, was in der freien Wirtschaft, und damit meine ich nicht nur die Kanzleien, die Großkanzleien, die internationalen Großkanzleien, sondern auch was in bestimmten Großkonzernen, Inhouse-Abteilungen gezahlt wird, die haben sich halt einfach ganz schön auseinanderentwickelt. Ja. Also man kann sagen, wo man wirklich, wenn wir bei den Großkanzleien sagen, bleiben vor knapp 10 Jahren wirklich nur eine Handvoll Kanzleien hatte, die ein Jahresgehalt für Berufseinsteiger von 100.000 plus Euro gezahlt haben, ist die Zahl mittlerweile, wir hatten im vergangenen Jahr das nochmal recherchiert und auch drüber geschrieben, ist diese Zahl dieser Arbeitgeber deutlich über 50, über die Schwelle von 50. Also du hast heute, wenn du die Noten hast, wenn du den Anspruch hast, in einer dieser Kanzleien zu arbeiten, in einem großen Konzern, deutlich mehr Auswahl, aber auch deutlich mehr Auswahl an Arbeitgebern, die bereit sind, diese Summe für dich zu zahlen.
Ja, und als Richter ohne Kinder auf R1 verdienst du halt im Durchschnitt aller Länder monatlich 4.389 Euro brutto. Ne?
Super, genau die Zahl hat mir gefehlt. Irgendwie so. Ich wusste, dass es über 4.000, um die 4.400 sind, aber es gibt halt diese deutlichen Unterschiede in den Bundesländern. Und das, was wir eben jetzt beide skizziert haben, diese einerseits Entwicklung in den Kanzleien, die aber auch festhalten an ihren Vorstellungen, was für Qualifikationen die Leute mitbringen sollen, ist in dem Fall von Berlin ja auch noch ein Punkt gewesen. Ja. Dass ja Berlin auch gesagt hat, klar, wir sind Arbeitgeber, wir konkurrieren und die Zahl derjenigen, die ja diese Voraussetzungen erfüllen, Doppel-VB, am besten noch Auslandserfahrung und eine Dissertation. Die Zahl derjenigen wird ja gemessen an der Gesamtzahl der Absolventen, muss die ja kleiner werden. Aber die Zahl der Konkurrenten, die steigt ein. Das ist ein bisschen das, was ich eben gerade versucht habe. Es gibt immer mehr Arbeitgeber, die um einen kleineren Pool an Kandidaten buhlen. Und in meiner Wahrnehmung ist seit Jahren hinweg schon immer der Staat, obwohl der Staat es auch immer wieder schafft, sehr gut. Und wir kennen ja auch wirklich sehr, sehr gute Richter, sowohl wenn wir sie hier im Podcast mal haben oder auch als Gastautoren bei FAZ Einspruch. Das ist jetzt ja nicht so, dass es dem Staat nicht gelingt, überhaupt niemanden mal zu adressieren. Aber in Berlin ist der Staat, ist der Senat mit seinen Anforderungen nach unten gegangen und hat in Anführungszeichen schlechtere Juristen auch eingestellt.
Ja, also
um überhaupt noch die Chance zu haben, um die Stellen nachzubesetzen. Das ist, glaube ich, ja ein ganz springender Punkt bei dem Stichwort der Besoldung auch gewesen, soweit wir auf die Berliner Thematik
schauen. Ja, genau. Also was du gerade meinst, das ist eben eigentlich galt mal, dass man zwei Prädikatsexamina, also zwei Examina mit 9 oder mehr Punkten braucht, genau, um in Betracht zu kommen für die Justiz. Seit 2011 ist es in Berlin so, dass man auch am Auswahlverfahren teilnehmen kann, wenn man nur 7,5 im ersten und 8,5 im zweiten hat. Berlin hat gesagt, ach ja, wisst ihr was, vor 2011 haben wir auch schon Leute mit weniger eingestellt, ja. Da war es nur noch nicht offiziell. Ja. Naja, das macht es nicht unbedingt besser. Also wir haben jetzt übrigens in dem, was wir gesagt haben, fast schon alle Kriterien genannt, die das Bundesverfassungsgericht auch so aufstellt. Also es sagt nämlich, Indizien für eine Unteralimentation sind erstmal das Auseinanderfallen der Entwicklung der jeweiligen, also der Besoldungsgruppe, um die es da halt geht, über die letzten 15 Jahre relativ zu den Tarifergebnissen der Angestellten im öffentlichen Dienst, zum Verbraucherpreisindex, zum Nominallohnindex sowie zum Sold derselben Gruppe im Bund und in den anderen Bundesländern. Außerdem gibt es dann eben ein, also sozusagen, ne, wenn da 3 von diesen 5 Dingen erfüllt sind, dann besteht auf jeden Fall schon mal der Verdacht einer verfassungswidrigen Unteralimentation. Mhm. Und dann gibt es halt noch weitere Kriterien, die quasi hinzugezogen werden. Das eine ist eben das, was wir gerade auch schon gesagt haben, dass man sieht, Berlin stellt tatsächlich Leute mit schlechteren Noten jetzt ein. Jetzt kann man natürlich auch sicherlich einwenden, ja, bla bla bla, das, die Examensnote sagt gar nicht so viel aus und es gibt ja auch noch andere Faktoren und so. Mag alles sein, aber das Berlin macht das ja nicht deshalb nicht, sondern es macht es halt einfach nicht, weil es eben die Leute mit den richtig guten Noten einfach nicht mehr kriegt, weil es halt zu schlecht zahlt. Ja, das ist und
was aber ein Paradoxum ist, weil wir ja auf eine andere Weise immer wieder die Rückkopplung bekommen, Berlin ist ja gerade für jüngere Menschen als Arbeitsmarkt und als Wohnort, als Lebensmittelpunkt so attraktiv geworden, deswegen auch die starken Zuzugszahlen, gerade auch in diesen Bevölkerungsgruppen, in diesen Altersschichten.
Ja, ja, das ist halt noch der Bonus, den es noch hat. Ne? Genau, also sonst, wenn das auch noch ein unattraktiver Wohnort wäre, wobei man da übrigens auch geteilter Ansicht sein kann, ja, aber viele finden es ja attraktiv. Klar, wenn das anders wäre, dann wäre es natürlich noch viel schwerer. Das ist ja auch nicht nur so Spaß oder sowas, sondern es ist ja das Prinzip der besten Auslese ist ja ebenfalls ein Prinzip des Berufsbeamtentums. Also der Staat muss auch gucken, dass er die Besten oder jedenfalls, vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise die allerbesten, aber jedenfalls sehr gute Leute kriegt und sich und eben entsprechende Bedingungen schafft. Und dann zu guter Letzt gibt es noch, hat das Bundesverfassungsgericht noch formuliert, das Mindestabstandsgebot, dass also die untersten Besoldungsgruppen trotzdem mindestens 15% mehr verdienen müssen als Sozialhilfeempfänger, als sie es würden, wenn sie einfach Sozialhilfe bekämen. Ja. Und das ist jetzt zwar natürlich für Richter nicht unmittelbar relevant, ja, also mit dem Richtergehalt liegst du natürlich schon noch deutlich mehr als 15% über dem Sozialhilfeniveau, aber die untersten Besoldungsgruppen in Berlin, für die gilt das halt nicht oder galt das nicht zumindest in den Jahren, auf die sich diese Klage hier bezieht, nämlich ich glaube 2011 bis 2015 oder so in der Größenordnung. Ja. Das heißt, die müssen angepasst werden und das wiederum macht auch eine Korrektur für alle darüberliegenden Besoldungsgruppen notwendig, weil die Abstände ja auch gewahrt werden sollen. Ja. Also weißt du, wenn du nur die unterste anhebst, und die darüber gleich lässt, dann hast du ja wiederum den Besoldungsunterschied zwischen diesen Gruppen quasi eingeebnet und das kann auch nicht Sinn der Sache sein.
Und du riskierst direkt die Folgeproblematik beziehungsweise den Folgerechtsstreit, weil die natürlich in der darüber liegenden Besoldungsgruppe sich dann auch an den Kopf fassen werden und sagen, warum finden entsprechende Anpassungen da nicht statt. Ich würde sagen, bevor wir zum zweiten Fall kurz kommen, ein ganz kleiner Einschub, weil wir uns ja mit dem Thema nochmal beschäftigt haben, wie sich das auseinanderentwickelt. Tatsächlich ist es so, ich habe es nochmal auch recherchiert. Also der Spread zwischen dem Bundesland mit der geringsten Anfangsgrundgehalt zum demjenigen Bundesland, wo man am meisten verdient, liegt derzeit bei fast 680 Euro im Monat. Und zwar verdient man, das sind Zahlen, die der Deutsche Richterbund auch mal veröffentlicht hat, als Richter, junger Richter oder Staatsanwalt, respektive als Staatsanwältin oder Richterin natürlich, derzeit am besten, wenn man in den beiden süddeutschen Bundesländern anfängt, also Bayern und Baden-Württemberg, aber interessanterweise auch im Stadtstaat Hamburg, was mich ein bisschen überrascht, weil die ja eine ähnliche natürlich Thematik haben wie in Berlin, also attraktiver Standort.
Arm, aber sexy.
Man könnte auch Genau, aber sexy. Ich glaube, das trifft es gut. Und beide Länder, oder über die wir jetzt reden, nämlich NRW, aber auch Berlin, liegen so bei der Besoldung eher im Mittelfeld.
Inzwischen liegt Berlin im Mittelfeld. Damals, als diese Klage losging, war es noch ganz unten. Ne? Also die haben eben, Berlin hat dann seit 2016 den Sold insgesamt, glaube ich, um 16% erhöht.
Und seit Jahren, glaube ich, aber schon relativ weit unten ist im Südwesten, also Saarland, Rheinland-Pfalz, MacPom und aber auch Hessen sind liegen da nicht so gut. Also man sieht da so eine gewissen am Anfang Nord-Nord-Süd, die das flankieren und im Mitteldeutschland, wo es dann doch eher sehr am unteren Rand ist. Das zweite betrifft NRW. Da ging es nicht um das Thema Noten, sondern man hat sich da beschäftigt. Es passt ein bisschen so dazu, dass NRW ja das bevölkerreichste Bundesland ist, fällt mir gerade so auf. Aber da ging es tatsächlich auch um das Thema Bevölkerung und da auch konkret um einen Richter, glaube ich, am Landgericht, der das bemängelt hat. Selbst drei Kinder.
Ich glaube, ja, oder sogar vier. Also es ging jedenfalls um die Kinderzuschläge für das dritte und vierte Kind.
Genau, also praktisch jetzt nicht irgendwie eine Ungleichbehandlung zwischen Singles oder Kollegen ohne Kindern zu Familien, sondern tatsächlich die Zahl der, wie groß eine Familie ist, weil natürlich das schon relevant sein kann für die Zuschläge.
Genau, also und zwar sagt er, da wird dann eben auch wieder der Mindestabstand zur Grundsicherung nicht eingehalten. Tatsächlich würde nicht mal der grundsicherungsrechtliche Gesamtbedarf für das dritte und vierte Kind durch die zusätzlich gewährten sozusagen Zuschläge auf den Sold auch nur ausgeglichen. Ja, also quasi mit anderen Worten, als Sozialhilfeempfänger bekämst du, wenn du ein drittes und viertes Kind kriegst, mehr Geld dazu, als Richter und das kann halt irgendwie auch nicht so Sinn der Sache sein. Genau, also das sind jedenfalls die beiden jüngsten Entscheidungen. Es gibt das immer mal wieder im Beamtenrecht. Es betrifft natürlich auch keineswegs nur Richter, aber jetzt halt, also in diesem Fall betraf es jetzt nur Richter, aber generell gibt es die Problematik natürlich auch bei vielen anderen Besoldungsgruppen und es ist halt so ein bisschen unschön, weil also die Länder, Berlin hat dann noch argumentiert, hat gesagt, ja, wir haben ja aber schließlich in der Verfassung auch das Verbot der Neuverschuldung, ja, die Schuldenbremse. Deshalb können wir das ja denen gar nicht mehr zahlen. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, so einfach geht das nicht. Ihr könnt auch an anderer Stelle sparen und wenn ihr und außerdem ist es auch nicht erkenntlich, dass das hier irgendwie Teil eines kohärenten Gesamtkonzepts wäre. Also dass ihr quasi wirklich gezielt sagt, wir besolden jetzt alle echt eigentlich unterhalb der Schmerzgrenze, weil wir halt müssen, sondern es sind halt so einzelne Besoldungsgruppen, die es quasi hier blöd getroffen hat und das ist sozusagen totaler Unsinn, das kann nicht sein. Es ist halt blöd, ne, weil Berlin muss jetzt und ich glaube NRW auch eine Neuregelung treffen bis Mitte 2021. Und was macht das für die Länder? Naja, nahezu nichts, ne? Denn wer kriegt tatsächlich Geld zurück?
Genau, ja gut, das ist halt die Frage. Und es wird auch nicht dazu führen, dass die sowieso chronisch schlecht bemessenen Justizhaushalte jetzt auf einmal sprunghaft nach oben wachsen werden. Das muss man auch mal sagen. Ne? Die Justizhaushalte sind in den Ländern, auch da gab es mal vor Jahren eine Darstellung, immer sehr gering. Momentan hat man ja den Pakt für die Justiz, wo neue Stellen geschaffen werden, teilweise auch gerade im Zusammenhang mit Corona nochmal zusätzliche Etats geschaffen für das Thema IT. Da habe ich jetzt auch gerade jüngst auf Twitter gelesen, dass es in Niedersachsen nochmal zusätzliche Gelder geben wird. Das Problem, über das wir jetzt aber gesprochen haben, wird es nicht lösen. Vielleicht abschließend noch zu denjenigen, der sich vielleicht gerade in der Bewerbungsphase findet und sich überlegt hat, Berlin ist zwar meine Stadt, aber das möchte ich lieber doch ein bisschen besser ausgestattet sehen. Ich gehe nach Brandenburg. Es gibt ein ähnliches Verfahren, das auch offenbar schon in Karlsruhe anhängig ist. Da geht es um die Besoldung in Brandenburg. Also das auch nochmal ein Hinweis. Und damit soll das, glaube ich, auch
noch ein Hinweis, weil du jetzt ein allerletzter ebenfalls an diejenigen Hörer, die vielleicht Richter oder Staatsanwälte oder sonstige Beamte sind und denken, sie werden verfassungswidrig unteralimentiert, Widerspruch einheben bzw. klagen, denn Das ist ja eben die Pointe, das meinte ich eben mit, wer kriegt tatsächlich was zurück? Ja, nur die Leute, die dagegen sich gewehrt haben. Ja? Also das Gros der Berliner Richter wird ja eher nicht geklagt haben, sondern das zähneknirschend hingenommen haben und die schauen halt in die Röhre. Ja, die kriegen dann halt für die Zukunft mehr, aber nicht für die Vergangenheit das zurück. Deshalb können die Länder das halt auch so relativ unproblematisch machen, weil sie halt dann im Grunde genommen doch einen Großteil der Ersparnisse behalten können. Das ist natürlich unschön, aber es ist so.
Da bleibt es also weiterhin bei dem guten alten Personalerspruch, nur wer sich meldet, der bekommt alles. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie zumindest ein bisschen sinnverwandt oder abgewandelt in gute Überleitung zu dem Thema, das du uns jetzt nochmal vorstellst. Denn da geht es ja eigentlich auch darum, dass sich jemand meldet über Zustände in der Vergangenheit. Ja. Und eine weitere Abwandlung, ein weiteres Beispiel zu dem hier auch ja letztens mal wieder diskutierten Thema Recht auf Vergessenwerden, das hat der BGH ja nochmal sicherlich in der Verhandlung, glaube ich, letzte Woche.
Ja, ich würde die Parallele zum Thema Personaler etwas anders konstruieren und sagen, es hat ein bisschen was mit der Pflege des eigenen Lebenslaufs zu tun. Ja, denn was ist heutzutage so mit das wichtigste Aushängeschild, das man hat? Die Ergebnisse, die aufscheinen, wenn man halt deinen Namen googelt. Also zumindest, wenn man einen Namen hat, der hinreichend ungewöhnlich ist, dass nicht 10.000 andere Leute den auch haben und sowieso davor stehen, ja. Aber selbst dann kann man es ja noch mit einschlägigen Suchbegriffen verbinden, ja, so dass es dann eben doch passt, ja. Und also das ist ja so die Grundproblematik. Das ist wirklich ausgesprochen misslich, wenn bei der Suche nach deinem Namen als erstes ein Zeitungsartikel von vor 10 Jahren aufscheint, wo drin steht, keine Ahnung, Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung. Ja, also auch wenn das dann vielleicht später eingestellt wurde und nie zu einer Verurteilung kam oder sonst was, das ist halt das Erste, was dein Arbeitgeber oder dein Date sieht, wenn es dich googelt. Ja, das ist schon nachvollziehbar, dass Leute das nicht wollen und sagen, irgendwann muss auch mal gut sein. Andererseits natürlich kann das auch sehr schnell zu Geschichtsklitterung führen, ja, wo Menschen also versuchen, Informationen aus dem öffentlichen Raum zu tilgen, die eigentlich durchaus da berechtigterweise stehen sollten und dürften. Und das ist eben das Spannungsfeld, in dem man sich bei diesem Recht auf Vergessenwerden immer bewegt. Und hier gab es also beim BGH jetzt zwei Fälle. Der erste, da hat ein Mann von Google verlangt, der war früher Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hessen und dann ist dieser Arbeiter-Samariter-Bund so 2011, 12, 13 in große finanzielle Schwierigkeiten geraten und der damalige Geschäftsführer hatte sich kurz zuvor krank gemeldet. Darüber gab es viele Presseberichte damals und das wollte er jetzt halt nicht mehr, dass die bei Google noch sichtbar sind. Das Kriterium für das Recht auf Vergessenwerden ist nicht zwingend, dass diese Presseberichte müssen nicht zwingend rechtswidrig sein. Wenn die Berichte selber rechtswidrig sind, ja, wenn man quasi auch einen Anspruch gegen das Medium hätte, dass sie entfernt werden müssen, dann ist das natürlich auch ein sehr starkes Indiz für das Recht auf Vergessenwerden, dass das dann auch greift, dass sie dann auch bei Google ausgelistet werden müssen. Das gilt aber umgekehrt nicht unbedingt. Ja? Also es kann auch sein, dass der Pressebericht vielleicht stehen bleiben dürfte, aber trotzdem das Recht auf Vergessenwerden gegeben sein könnte gegenüber der Suchmaschine. Das ist etwas diffizil und sehr, sehr einzelfallabhängig. Der BGH sagt jetzt jedenfalls in diesem Fall, also die Presseberichte sind wahr, an denen ist an und für sich erstmal überhaupt nichts auszusetzen, die sind so in Ordnung. Zweitens, ja, das liegt zwar 7 Jahre zurück, das stimmt schon, aber es gibt ein andauerndes Interesse daran. Schließlich hat diese damalige Finanzkrise bei diesem Samariterbund auch zu Sparmaßnahmen geführt, die bis heute fortwirken und so weiter. Und hier müssen wir halt nicht nur das Persönlichkeitsrecht des Antragstellers berücksichtigen, sondern auf der anderen Seite auch die unternehmerische Freiheit von Google und die Pressefreiheit des verlinkten Mediums. Ja, also das muss man ja sozusagen, mittelbar ist hier ja auch die Pressefreiheit betroffen. Es geht zwar nicht, die Klage ist zwar nicht gegen ein Medium gerichtet, aber wenn Google halt verpflichtet wird, die Artikel auszulinken, dann findet die auch keiner mehr. Und dann betrifft das natürlich indirekt auch die Pressefreiheit des jeweiligen Mediums, dessen Texte jetzt halt nicht mehr auffindbar sind oder nur noch eingeschränkt auffindbar sind. Und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Und in diesem Fall sagt der BGH halt, ja, das Letzteres überwiegt. Das muss nicht gelöscht werden. Aber er sagt auch so ganz generell, anders als noch 2018 entschieden, beginne ich diesen Satz lieber andersherum. 2018 hat der BGH nämlich noch gesagt, es gibt einen Löschanspruch gegen Google nur dann, wenn die Seite, die da aus den Suchergebnissen gelöscht werden soll, Zitat, offensichtliche und auf den ersten Blick klar erkennbare Rechtsverletzungen enthält. Ja? Weil die Idee natürlich auch war, Google selber hat diesen Inhalt ja nicht erstellt, das listet den ja nur auf, genauso wie alle anderen. Und man kann Google jetzt auch nicht zumuten, sozusagen bis zum Kern der Wahrheit vorzugraben und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich, was stimmt, und da so eine endlose Abwägung vorzunehmen. Ja, das kann man vielleicht dem Medium zumuten, bei dem dieser Text steht, aber nicht so sehr der Suchmaschine, die dafür ja redaktionell überhaupt nicht verantwortlich ist, darauf auch keinen Einfluss nehmen kann. Sieht der BGH jetzt aber anders, sondern er sagt jetzt schon, doch, es ist in Zukunft durchaus eine umfassende Abwägung durch Google erforderlich, in die halt alle möglichen gerade angedeuteten Faktoren einfließen müssen. Und wie die genau auszusehen hat, da kommen wir dann jetzt zum zweiten Verfahren, über das der BGH entschieden hat. Da stellt sich diese Frage nämlich direkt, ja. Da ist es nämlich so, da klagt ein Paar, das so Finanzdienstleistungsgesellschaften betreibt. Und es gibt ein amerikanisches Unternehmen, das betreibt so eine Webseite, die macht so quasi so Verbraucherwarnungen, ja. Und auf dieser Webseite gibt es halt einen Artikel, in dem drin steht, dass dieses deutsche Ehepaar mit diesen Finanzdienstleistungsgesellschaften, dass die betrügen würden und dass man denen nicht vertrauen soll. Also etwas vereinfacht zusammengefasst.
Das ist sowas wie für Produkte wie Rapex auf einer institutionalisierten Ebene oder?
Ja, das weiß ich leider nicht.
Verbraucherportal. Okay, aber klingt interessant.
Weil das natürlich in dem Urteil wie immer alles anonymisiert ist, und das habe ich auch jetzt echt nicht rausfinden können, was diese Seite eigentlich ist. Dieses deutsche Ehepaar wiederum sagt, nein, es ist ganz anders. Dieses amerikanische Unternehmen, das betreibt so eine Art Schutzgelderpressung. Das sucht sich einfach irgendwelche unbescholtenen deutschen Unternehmen raus oder auch sonstige und verfasst solche rufschädigenden Artikel über die und bietet dann an, die gegen Geld wieder offline zu nehmen. Wir haben natürlich keine Lust, denen Geld zu zahlen, sondern wir wollen halt von Google, dass sie es auslisten. Und das ist jetzt halt genau die Problematik, ne? Einzelfallprüfung schön und gut, aber was stimmt denn jetzt, ja? Also, weil die Frage, ob der Auslistungsanspruch besteht, die hängt ja natürlich maßgeblich davon ab, wer denn hier eigentlich die Wahrheit sagt, ja? Also, hat die amerikanische Webseite recht, die behauptet, dass dieses deutsche Paar irgendwelche Betrugsmaschen machen würde, oder hat das deutsche Paarrecht, das sagt, nee, wir agieren total ethisch und korrekt, und in Wahrheit werden wir hier erpresst, ja, das ist ja die entscheidende Frage, und wie soll Google das ermitteln? Google hat damit ja gar nichts zu tun, außer dass das in den Suchergebnissen auftaucht. Und da sagt der BGH ja, blöd, wissen wir auch nicht so genau, wir legen es mal dem EuGH vor, regen aber schon an, ob es nicht möglich wäre, das wollen sie eben wissen vom EuGH, dieses Ehepaar erstmal auf eine Klage unmittelbar gegen das amerikanische Unternehmen zu verweisen, in der das erstmal geklärt werden kann. Weil das amerikanische Unternehmen ist ja sozusagen, um das geht es ja eigentlich, das ist ja immer der Witz. Ne? Die sind ja redaktionell verantwortlich für das, was sie schreiben, und nicht Google. Das ist also, da steht dann noch ein Urteil des EuGH aus, das werden wir euch zur Kenntnis bringen, wenn es denn fällt.
Ja, aber im Gegensatz zu Karlsruhe ist in Luxemburg momentan, glaube ich, Gerichtsferien. Bis auf ganz wenige Ausnahmen wird man da wenig hören. In der Sache dann sowieso erst in einem Vorlagebeschluss in einigen Monaten. Klar. Aber wir bleiben in Karlsruhe, man kann es nur noch mal wiederholen. Sehr viel los, sehr viele Entscheidungen. Und ich werde euch jetzt mal zwei Blöcke kurz vorstellen, nochmal im Podcast. Das erste ist ein Thema, das mich in diesem Jahr sehr stark beschäftigt hat, vor allen Dingen Ende Mai. Wir erinnern uns, Ende Mai hat der dafür zuständige Senat dem ersten Dieselfahrer Recht gegeben in seiner Klage. gegen Volkswagen. Der Mann hieß oder heißt Herbert Gilbert, kommt aus Rheinland-Pfalz, hat seinen Wagen gekauft bei einem Händler und hat ihn dann nachweislich oder auch sehr publikums- und öffentlich wirksam in seiner Garage geparkt und wollte dann natürlich gegen Rückgabe des Fahrzeugs an VW den ursprünglichen Kaufpreis wieder zurückbekommen. Und im Mai ging es dann vor allen Dingen, das ist eigentlich die Grundsatzentscheidung, in der sich jetzt dann viele orientieren, dann auch eher um so Fragen wie nochmal, muss denn hier ein Nutzungsersatz gezahlt werden? Dann spielt immer die Laufleistung des Fahrzeugs eine große Rolle. Und im Mai hat also der Kunde Recht bekommen für seinen Fahrzeugkauf vor 2015. 2015 September ist deswegen sehr wichtig, weil das ist der Zeitpunkt, an dem die Abgasmanipulationen durch die US-amerikanischen Behörden bekannt gemacht wurde. Und natürlich dann sich auch mal die Frage stellt, was ist mit der Kenntnis des Käufers oder des Fahrers? Was ist auch eventuell rechtsmissbräuchlich dann, wenn jemand da möglicherweise jetzt noch weiter einen Schadenersatz von Volkswagen fordern könnte? Dazu kommen wir gleich nochmal. Hat der BGH aber damals schon im Mai klar gemacht, du kannst dein Auto zurückgeben, du bekommst auch den damals geleisteten Kaufpreis Zug um Zug zurück. Allerdings musst du dir das anrechnen lassen, die sogenannten Vorteile, die du hattest durch das Fahren des Fahrzeuges. Und dann guckt man natürlich ganz maßgeblich nach einer Formel, die man ermittelt hat, für die Laufleistung des Fahrzeuges. Und beim VW sagt man so, ja ungefähr 200.000, 250.000 Kilometer kann mit so einem Auto gefahren werden. Die ist entscheidend und man kann es eigentlich so runterbrechen, je mehr ein Kunde mit dem VW, mit seinem VW Diesel gefahren ist, desto höher ist natürlich dieser Nutzungsersatz, den er quasi dann gegenüber VW auch schuldet. Und das wird miteinander verrechnet. Und das kann natürlich im extremsten Fall dazu führen, dass jemand, der sein Fahrzeug viel gefahren hat, quasi keinen Schadenersatz zurückbekommt. Im Fall von Herrn Gilbert war das nicht so viel, weil er, wie ich erwähnt habe, das Auto in der Garage stehen hatte. Zum Schluss jedenfalls, was er jetzt für ein Auto fährt, er hat ja dann immer auch gesagt, in den Interviews, nach fast einem halben Jahrhundert würde er und seine Familie jetzt dann kein Auto aus dem VW-Konzern mehr kaufen. Und jetzt gibt es also in kurzer Abfolge beim BGH, bei dem gleichen Senat, vier Revisionen, über die auch wieder entschieden werden mussten. Und die zwei wirklich großen, spannenden Fragen waren erstmal, gibt es neben dem, was ich eben schon gesagt habe zum Thema Nutzungsersatz, sogenannte Deliktzinsen, also Zinsen, die sich dann nochmal über die eigentlichen Klagesumme aufsummieren, nach 249 fortfolgende BGB in Verbindung mit den Deliktsvorschriften. Die können also empfindlich hoch sein. Und wenn der BGH da also im Sinne der Verbraucher entschieden hätte, dann hätte das die ganzen Schadenersatzforderungen gegen VW mutmaßlich nochmal deutlich nach oben getrieben. Um das mal ein bisschen abzukürzen, der BGH hat schon in der mündlichen Verhandlung gesagt, dass er Deliktzinsen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zusprechen wird. So kam es dann auch im Urteil. Also Deliktzinsen wird es nicht geben. Es bleibt also in den Fällen bei der Grundaussage, wer vor 2015 gekauft hat, kann sein Auto zurückgeben. Er kriegt den Kaufpreis zurück, muss sich aber auf jeden Fall das anrechnen lassen, was er mit dem Auto gefahren ist. Alles andere wäre auch, ja, man muss es sagen, bildhaft amerikanische Verhältnisse gewesen, weil dann hätte man ja quasi so eine Art Strafschadenersatz noch on top draufgesetzt. Ähnliche Gedankengänge hat es wohl auch bei den Deliktzinsen gegeben. Und das zweite doch sehr entscheidende Urteil war der Fall, was ist denn mit den Fahrzeugen, die gekauft wurden, nach Bekanntwerden des Dieselskandals, also quasi Mitte September 2015. Alle Fälle, die dann praktisch ab Herbst 2015 Leute, die sich in 2016 ein Auto gekauft haben, können die dann noch klagen? Können die denn noch einen Schadenersatz einfordern? Argumentation der Verbraucheranwälte war ja immer, naja, also ist es ja eigentlich niemandem zuzumuten, zu schauen, ob denn mein konkreter VW Diesel mit diesem konkreten Dieselmotor ausgestattet ist, der da von den Gasmanipulationen betroffen ist. Ist das dem durchschnittlich denkenden Verbraucher zuzumuten? Aus Sicht der Verbraucheranwälte war die Antwort ganz klar nein. Und deswegen haben die gesagt, man kann also Schadenersatz einfordern. Und das ist auch sehr interessant in der Folgefrage, weil man dann auch immer auf sich fragen muss, wann verjähren denn Ansprüche, auf die sich hier auch meistens gestützt werden. Da geht es um den 826. Und da argumentiert ja VW, also alle Ansprüche, die nicht bis zum Jahresende 2018 geltend gemacht wurden, sind verjährt. Verbraucheranwälte gehen auf 2019 oder sogar noch darüber hinaus. Jedenfalls hat der BGH in diesem Fall jetzt entschieden, dass alle gekauften Autos nach 2016 und die sich dann quasi darauf stützen, auf diese vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, keinen Schadenersatz bekommen werden. Das betrifft, wenn man das nochmal in so einen Zahlen ausdrückt, VW hat da immer wieder Zahlen vorgelegt, andere valide Zahlen gab es teilweise mal vom ADAC, aber auch von der Stiftung Warentest. VW hat immer davon gesprochen, dass es roundabout neben der Musterfeststellungsklage bis Ende Mai noch etwas mehr als 60.000 anhängige Zivilklagen an deutschen Gerichten gab. Also wir reden jetzt nur über die deutschen Fälle. Knapp 50.000 davon haben den Fall in der Konstellation betroffen, die ich mit Herrn Gilbert jetzt mal dargestellt habe. Und diese restlichen 10.000 betrafen also jetzt die Fälle, die jetzt abgeurteilt sind, wo es jetzt teilweise auch wieder zurückgeht, nochmal in die Oberlandesgerichte. Das ist eine natürlich, wie sagt man so schön, eine gute Segelanweisung für die Instanzgerichte, für die LG und auch die OLGs, an denen noch Verfahren anhängig sind. VW stellt sich auf den Standpunkt, dass damit jetzt erstmal zumindest die zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, über die strafrechtlichen reden wir jetzt ja heute nicht, in Deutschland erstmal beendet sind. Ich sehe das ein bisschen in Zweifel, weil es ja da noch auch Folgeauseinandersetzungen geben werden kann.
Ist es denn also die zweite Entscheidung, damit ich es nochmal richtig verstehe, da sagt der BGH, wer nach 2016 gekauft hat, der kriegt keinen Schadensersatz, weil er quasi wusste oder wissen musste, dass es diesen...
Okay. Genau, weil ihm zuzumuten war, dass er quasi durch die Ad-Hoc-Mitteilung, später aber durch unser Haus sehr intensive Begleitung des Skandals, dass da irgendwas am Gären ist, ja. Wer sich dann quasi...
Sehenden Auges in diese...
Sehenden Auges gewissermaßen in den Kauf von einem VW mit einem Diesel, sei es jetzt beim Gebrauchtwagenhändler oder bei VW selbst, da reinbegeben hat, dem sei das jetzt nicht zuzugestehen, dass er argumentieren kann, ich bin jetzt vorsätzlich in sittenwidrig geschädigt worden und dann Schadensersatz zurückbekommt. Das ist die Entscheidung. Man muss aber auch sagen, es gibt zwei Aspekte, die Verbraucher, auch jetzt hier Zuhörer, die immer noch einen Diesel fahren, sagen, um Gottes Willen, ist damit jetzt alles beendet? Habe ich ja schon so angedeutet. Erstens, es gibt noch ein sehr spannendes Verfahren am EuGH, wo wir auch ein Urteil erwarten. Im Spätsommer, im Frühherbst, da eine klare Aussage der Generalanwältin, die sagt, wenn es Abgasmanipulationen, Abschalteinrichtungen in diesen Motoren gab, dann sind die grundsätzlich illegal. Es gibt ganz, ganz enge nur Ausnahmebereiche. Und die hat sie, zumindest wenn es um die Schonung eines Motors geht, ja verneint. Das ist ein Thema, das betrifft nicht nur Volkswagen, das betrifft auch andere Hersteller. Daimler beispielsweise, Seat, Skoda. Es gibt auch Nutzfahrzeughersteller, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen müssen. Und es gibt natürlich auch viele andere Dieselmotoren aus dem Hause Volkswagen, die mutmaßlich auch mit solchen, man muss sagen mutmaßlich, mit solchen Abschalteinrichtungen versehen wurden. Da gibt es dann ja auch den einen oder anderen Verbraucheranwalt, der darauf hinweist, naja, es betrifft ja nicht nur diese verhältnismäßig kleinen Motoren, die da verbaut wurden, sondern auch größere, leistungsstärkere Motoren, damit Nachfolgemodelle. Und da sind wir ja nicht jetzt an diesen Zeitraum und diesen Lebenssachverhalt erstmal gebunden mit
2016.
Herbst 2015, sondern das könnte sich ja noch deutlich weiter nach hinten halt rechnen. Es gibt sogar einzelne Meinungen, die sagen, dass wirklich jeder Einzelne das mitbekommen hat, was bei VW da schiefgelaufen ist und dass es jetzt sich doch lohnt zu klagen. Also es sind wirklich Einzelmeinungen, die sagen, es ist 2020 und rekurrieren dann natürlich auf diesen Fall, der da im Mai, Ende Mai entschieden wurde.
Aber es ist jetzt schon, also insgesamt kann man schon sagen, dass VW zumindest bisher relativ glimpflich aus der Nummer rauskommt. Und ich finde das so ein bisschen, also jeder einzelne Verfahrensschritt ist, wenn man ihn so isoliert betrachtet, irgendwie logisch und richtig so, aber das Ergebnis ist dann trotzdem unbefriedigend. Ja, also zum Beispiel natürlich darf VW Ich rede jetzt mal von der Anfangsphase der gerichtlichen Aufarbeitung, so vorletztes Jahr. Natürlich darf VW Rechtsmittel einlegen, auch wenn es letztlich aussichtslos ist, um Verfahren in die Länge zu ziehen. Natürlich darf VW auch umgekehrt sich vergleichen, um ein Grundsatzurteil durch den BGH zu verhindern, wie sie es ja lange Zeit getan haben. Natürlich müssen gezogene Nutzungen auf den Schadensersatz angerechnet werden. Das ist ein fundamentales Prinzip des deutschen Schadensrechts. Das gilt eigentlich immer. Warum sollte es hier nicht gelten? So diese ganzen Einzelpunkte sind irgendwie klar. Das Ergebnis wirkt dann halt trotz allem unbefriedigend. Wir haben nun mal keinen Strafschadensersatz, ja, dafür gäbe es andere Mechanismen, aber nicht diesen. Die eine Sache, das wurde ja letztes Jahr mal angeregt, die man vielleicht wirklich mal überdenken könnte, ist, ob man diese Möglichkeit des Verhinderns von BGH-Entscheidungen, ja, also dieses Vergleichen kurz bevor es zum BGH geht, was VW ja lange Zeit gemacht hat, ob man das nicht irgendwie gesetzlich mal verhindern kann. Denn das hat ja natürlich dazu geführt, dass das alles viel länger gedauert hat, dass die Leute länger gefahren sind, dass sie somit mehr Nutzungen gezogen haben, die jetzt schön gegengerechnet werden. Ja, also das hat sich ja durchaus gelohnt. Ich glaube, VW hat sich schon genau überlegt, wann sie es dann zulassen, dass es zum BGH geht, wo ja klar wäre, dass sie in der Sache eigentlich verlieren würden, also oder zumindest war es naheliegend.
Ja, also man hat sich in jeder individuellen Situation, da hat man ja auch unheimlich viel Manpower dahinter gesteckt und auch mit viel IT gearbeitet, schon immer sich angeschaut, was ist wirtschaftlich sinnvoll, was nicht, da stimme ich dir zu. Die Aspekte mit der Verzögerung und die gesetzliche mögliche Forderung, ja, ich habe so wahrgenommen, dass natürlich auch sehr viel Bass, sehr viel Ärger aus der Richterschaft, aus der Justiz selbst kam, weil das Terminieren, das Einarbeiten in Akten und die Auslastung natürlich der Geschäftsstellen doch sehr überhand genommen hat. Es hat, glaube ich, kein einziges Oberlandesgericht gegeben, das auch nicht eine Pressemitteilung rausgehauen hat. Wir sind da unter Volllast und vor allen Dingen Dieselklagen führen dazu einer hohen Auslastung. Da kommt viel zusammen. Ich bin gespannt, was wir generell dann nochmal bei den anderen Autos sehen werden. Ich bin gespannt, was wir vom EuGH hören werden und, das wird aber heute nicht unser Thema sein, was sich mit der möglichen Umsetzung der Pläne der EU-Kommission, Stichwort Sammelklage, dann runtergebrochen auf deutsches Recht tun wird und was wir dann auch vielleicht sehen werden, dass auch ausländische Verbraucherschutzorganisationen möglicherweise diese Öffnung der Verbandsklagen und dieser angedachten Sammelklage dann auch nutzen werden, um auch in Deutschland zu klagen.
Ja, das ist die Perspektive in die Zukunft.
Genau, deswegen glaube ich, dass wir da einen Cut machen und schauen von der Zukunft auf, genauso wie du eben, Stefan E., wirklich heute Morgen ja aus deiner Sicht als Politikredakteur ganz tagesaktuell mit einbringen musstest, ich jetzt als Wirtschaftsredakteur heute Morgen um 9:30 Uhr ein sehr interessanter Beschluss gekommen aus Karlsruhe. Wir bleiben also weiterhin in Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hatte dazu entschieden, in einer Verfassungsbeschwerde eines, die nennen natürlich auch nie dann offen, Handelsunternehmens. Und zwar hatte das Handelsunternehmen hier bei der dritten Kammer des ersten Senats zwei Verfassungsbeschwerden anhängig gemacht. Da geht es um die Zulässigkeit von Streikmaßnahmen und das ist ganz wichtig, auf dem Betriebsparkplatz direkt vor dem Haupteingang zum Betrieb. Und zwar geht es da also um die mögliche Verletzung oder Eingriff, den man dann sieht. Man ist selbst nicht tarifgebunden und man fühlt sich aber durch die Streikmaßnahmen, zu denen diverse Gewerkschaften offenbar aufgerufen haben, auf dem betriebseigenen Parkplatz, der aber frei zugänglich ist, vor der Eingangs zu dem Werk, sieht man sich in seinem Grundrecht auf Eigentum und unternehmerische Handlungsfreiheit, der sich ja dann auch aus dem Artikel 12, also eines Artikel 14, das andere Artikel 12 herauslesen lässt, sieht man sich verletzt, da man argumentiert, dass die Gewerkschaft, in dem Fall ist es glaube ich auch Verdi gewesen, die Möglichkeit hätte, auch anderweitig Beschäftigte anzusprechen. Mhm. Also es konkurrieren wieder gewissermaßen die Interessen eines Unternehmens. Ich kann den Namen jetzt schon mal gleich nennen, weil aus der Pressemitteilung auch hervorgeht, dass es eigentlich auch zurückgeht auf eine frühere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2018, über die ich damals auch größer geschrieben habe. Es geht also um Amazon. Und Amazon sieht also einerseits, wie ich schon gesagt habe, Artikel 12 und Artikel 14 verletzt, sieht aber auch natürlich das Problem, dass man hier natürlich in Konkurrenz ist zu dem Artikel 9 Absatz 3. Das ist der Bereich, der natürlich für das kollektive Arbeitsrecht ganz grundlegend ist. Da beziehen sich die Gewerkschaften drauf, denn in diesem Artikel Absatz 3 ist gewissermaßen das Streikgrundrecht verankert. Und darauf beziehen sich die Gewerkschaften, wenn sie sagen, naja, wie wollen sie denn sonst mit ihren potenziellen Ansprechpartnern, mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Und man muss sich das also so vorstellen, Amazon hat ja diverse großen Zentren. Wir hatten ja auch ein sehr schönes Seite 3 vor ein paar Wochen in der Zeitung, immer da, wo es sich lohnt, logistisch möglichst schnell viele Kunden zu erreichen. Bad Hersfeld sitzt, glaube ich, eins. Es sitzt in der Nähe von Augsburg eins, sitzt in der Nähe von Koblenz sitzt eins. Und an diesen Zentren gab es also diese Streikmaßnahmen in den Jahren, ich glaube mich zu erinnern, 2014, 2015. Und zwar immer dann natürlich, wenn man den größten Effekt hatte, sprich dann, wenn bei Amazon am meisten los ist. Und das wissen wir ja auch, das ist der von Amazon mit initiierte Cyber Monday, der sich ja dann so in den Black Friday, dieses Verkaufswochenende in Amerika anschließt, aber natürlich auch die Weihnachts- und die Adventszeit. Und da will man natürlich dann auch auf die schlechten, vermeintlich schlechten Bedingungen für Arbeitnehmer hinweisen. Man spricht die also an vor dem tatsächlich Betriebsgelände, und das hat Amazon immens gestört.
Und also ich muss ganz kurz nachfragen, die Streikenden sind also nicht selber Angestellte von Amazon, sondern sind quasi Gewerkschafter, die aber sagen, hier, wir protestieren dagegen und schließt uns euch uns doch mal an, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, es ist so, dass Verdi, das ist die Ausgangssituation in dem arbeitsrechtlichen Verfahren gewesen beim BAG, das ist eine Entscheidung vom November 2018, Streikposten auf dem Betriebsparkplatz platziert hat, um halt gezielt Amazon-Mitarbeiter anzusprechen, um die zu bewegen, nehmt doch bitte an dem Streik teil. Und das Bundesarbeitsgericht hat damals entschieden, man hat sich damit natürlich auch beschäftigt, wie sind die Begebenheiten, wo ist der Betriebsparkplatz, wie ist diese Werkshalle gestaltet. Teilweise muss man dann ja noch richtig weit gehen. Das spielt alles eine Rolle. Und dann hat damals das Bundesarbeitsgericht gesagt, naja, eine solche Aktion, wenn sie jetzt nicht auf dem Werksgelände stattfindet, sondern unmittelbar davor, sprich auf dem Betriebsparkplatz, die kann zulässig sein. Die ist aber immer abhängig von den konkreten örtlichen Begebenheiten. Sie ist aber auf jeden Fall nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts zulässig, wenn sie vor Betreten des Geländes zulässig ist, und hat sich damals gegen die, hat also auch abgewogen, einerseits das Streikrecht der Gewerkschaft, die Ansprache von potenziellen Mitstreikenden gegenüber diesem absoluten Besitzschutz, auf den sich Amazon bezogen hat, weil es ja um Betriebsparkplatz geht, der vorgelagert ist zum eigentlichen Betriebsgelände, auf den aber du und ich auch einfach können. Und ein weiteres Argument war damals zumindest, es geht ja nicht um eine dauerhafte Beeinflussung oder einen Eingriff oder, ja, wie soll man das so sagen, Ansprache von Mitarbeitern, dass man die dauerhaft abhält, sondern es ist eine kurzzeitige und situative Ansprache von Interessenten, um halt auf die Arbeitswilligen einzuwirken. Die Sache hat sich weitergedreht. Amazon hat damals schon gesagt, ihnen geht es vor allen Dingen um die Sicherheit der Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände. Und die höchste Priorität, so hieß es damals seitens des Konzerns, ist, dass die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen auf dem gesamten Betriebsgelände gewährleistet sind.
Also wir kommen wieder zu dem, das wirklich
wir kommen also wieder zu dem Problem mit dem Parkplatz. Genau. So, und was hat er, um das kurz abzukürzen, weil wir haben ja noch ein, zwei andere Themen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich angeschaut, wie ist es mit dem Artikel 14 Absatz 1, wie ist es mit dem Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Artikel 2.1, also die allgemeine Handlungsfreiheit. Und hat aber auch sehr viel sich nochmal auseinandergesetzt mit der Entscheidung, die ich jetzt eben nochmal dargestellt habe, vom BAG aus Erfurt. Hat da auch erstmal in der Grundaussage gesagt, also das, was das BAG damals so entschieden hat, die grundrechtlichen Wertungen, die sind so nicht zu beanstanden. Diese Grundrechtsabwägung, wie sie so stattgefunden hat, die ist nicht verkannt worden. Und hat aber auch klargestellt, wir in Karlsruhe überprüfen jetzt lediglich, ob die Entscheidung die damals gefällte, grundsätzlich unrichtig ist, nach der Entscheidung des Fachgerichts. Also hat dem Fachgericht auch seinen Bereich gelassen und kam aber auch zu einem ähnlichen Schluss, dass das Arbeitsgericht zutreffend diesen Artikel 9 Absatz 3 zugunsten der Gewerkschaft wertet. Denn das umfasst neben der Tarifautonomie insbesondere auch die Arbeitskampfmaßnahmen einschließlich des Streiks. Und deswegen ist es auch möglich, in diesem Schutzbereich Leute vereinzelt situativ anzusprechen, Arbeitswillige, die man halt eben auch nur auf dem Betriebsparkplatz erreicht. Ich meine, was hätte denn sonst für eine andere Notwendigkeit bestanden, dass man irgendwo seitens von Amazon einen Sammelpunkt in 5 Kilometern Entfernung macht und dann die Leute in großen Bussen auf das Betriebsgelände bringt? Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, diese Ansprache zu unterbinden. Das ist aber häufig natürlich nicht so, weil die natürlich in Schichtbetrieb zu unterschiedlichen Zeiten kommen, ja teilweise auch ganz unterschiedlich Entfernungen zurücklegen müssen. Und glaube ich, noch mitentscheidend war natürlich auch, dass hier die Begebenheiten auch immer so eine Rolle spielen. Hier geht es um einen Bereich mit einer gesamten Parkfläche von 30.000 Quadratmetern. Auf 30.000 Quadratmetern, wenn man da irgendwo ein paar Streikposten platziert, dann sagt auch das Bundesverfassungsgericht, da findet eigentlich diese Beeinträchtigung, die man hier irgendwie ins Felde führt, gerade bei dem Artikel 14, die ist nicht gewichtig genug. Und deswegen sind die beiden Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen worden. Und vor allen Dingen sagt man auch, dass es ja für jeden auch weiter eine Möglichkeit ist, auf diesen 30 Quadratmetern irgendwo woanders, wo kein Streikposten sich platziert hat, sich einen anderen Parkplatz zu suchen und dann ungestört auch auf seinen Arbeitsplatz zu gelangen. Also kurzum, Niederlage für Amazon. Mal schauen, was das für deren Parkplätze heißt, ob sie sich da auch zukünftig überlegen müssen, wie sie ihre Mitarbeiter dann tatsächlich sicherer aufs Arbeitsgelände bringen. Und ich bin gespannt, sicherlich auch, was das für die dann Verkaufsaktion heißt. Die nächste, die wir dann ja erwarten werden, ist, glaube ich, es gibt im Sommer ja nochmal so eine gesonderte Verkaufsaktion. Momentan haben die ja sowieso sehr, sehr viel Zulauf von Kunden. Aber im November, wenn der Black Friday ist in Amerika, wird sicherlich nochmal sehr spannend.
Also,
das soll es aber zumindest zu der Sache
Jeff sein. Jeff Bezos Privatvermögen ist kürzlich, meine ich, auf um die 189 Milliarden US-Dollar gestiegen. Ich glaube, er wird es verschmerzen können, wenn auf dem Parkplatz vor seinem Betriebsgelände, dem öffentlich zugänglichen, mal hin und wieder Leute, seine Arbeitgeber angesprochen werden. Gut.
Und damit kommen wir von Karlsruhe nach Hamburg, den Fall,
genau, den wir uns vorstellen müssen. Der Hohe Norden, das Landgericht Hamburg, hat auch ein Urteil gefällt. Das wäre für meine Begriffe auch ein Kandidat für das gerechte Urteil gewesen. Um wen geht es? Es geht um Bruno D. Punkt. Der war 1944 bis 1945 im KZ Stutthof in der Nähe von Danzig Wachmann. Damals war er 17 Jahre alt, wenn ich das richtig überblicke. Heute ist er 93. Ja. Und das führt schon mal zunächst mal zu der absurd anmutenden Konstellation, weil eben die Verurteilung oder überhaupt auch nur die Anklage der diversen Menschen, die in den KZs Dienst getan haben, die ist ja jahrzehntelang einfach nicht erfolgt. Ne? Also es gab, zum großen Teil gab es einfach keinen Verfolgungseifer. Natürlich ist es ja auch alles hinlänglich bekannt. In der deutschen Justiz gab es noch viele Altnazis und so weiter, die also auch wirklich keine Ambitionen hatten, da irgendwen zur Verantwortung zu ziehen. Hinzu kommt, das muss man fairerweise aber auch sagen, dass die Anklage und Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord jetzt sich zumindest nicht für jeden, der in irgendeiner Form in einem KZ mitgearbeitet hat, also sich zumindest nicht aufdrängt. Inzwischen sieht die Rechtsprechung das so. 2015 gab es da, meine ich, gleich mehrere richtungsweisende Urteile. Einmal gegen den Herrn Demjanjuk und dann noch einen zweiten, dessen Name mir gerade entfallen ist. Die neuere Rechtsprechung, die da jetzt vor einigen Jahren statuiert wurde, die basiert halt auf der Annahme dieser arbeitsteilig organisierten Tötungsmaschinerie, die Konzentrationslager ja tatsächlich waren, Und trotz der durchaus hohen Hürden, die man an den Nachweis eines Tötungsdelikts natürlich anlegt, sehen sie das eben als gegeben. So, das heißt, inzwischen sind sowohl institutionell als auch dogmatisch die Voraussetzungen geschaffen, um die Menschen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Allerdings, die allermeisten sind natürlich tot und die, die noch leben, sind Greise. So auch hier. Und dieser Bruno D., der war innerhalb des Gesetzes, also der war auch nur in Anführungsstrichen ein einfacher Wachmann, war jetzt nicht irgendwie der KZ-Leiter oder ähnliches, ja. Gleichwohl sagt das Gericht eben, er hat sich da absolut mit verantwortlich gemacht, er wusste, was er tat. Er hatte, das ist natürlich auch immer so ein Einwand, der gerne mal vorgetragen wird, er hat sich auch nicht in einem Befehlsnotstand befunden, also es war nicht etwa so, dass er quasi hätte gewärtigen müssen, dass es ihm selbst ans Leben geht, wenn er da nicht seinen Dienst tut. Ja, dann das könnte natürlich entschuldigend wirken, aber so war es eben nicht. Ja, er hätte sich versetzen lassen können, anderswohin. Er war nicht gezwungen, diesen Dienst da zu tun. Es wurde ihm natürlich dringend nahegelegt, klar, aber er hätte sich dem entziehen können und hätte das eben auch müssen. Und stattdessen hat er, wie so viele in diesen Tagen, sich eben dazu entschieden, wegzugucken, wegzuducken und weiterzumachen. Ja, und das reicht eben aus, um ihn in diesem Fall wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen zu verurteilen, nach Jugendstrafrecht, weil dafür eben maßgeblich ist.
Weil er ja 17 war.
Genau, weil er 17 war oder vielleicht war er dann zum Ende hin 18, aber gleichwohl, auch da kann ja Jugendstrafrecht noch Anwendung finden. Also das ist natürlich schon mal der eine Grund, warum die Strafe, die Strafe kann ich mal vorwegnehmen, er hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen, das Maximum, was noch auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Ja. Warum kriegt man für Beihilfe zum Mord in über 5000 Fällen, ja, das klingt ja natürlich erstmal sagen exorbitant hoch, oder ist es ja auch, ja, warum kriegt man da nur 2 Jahre auf Bewährung? Naja, erstens muss natürlich eben die Besonderheit der Konstellation irgendwie eingepreist werden. Also zweitens ist es Jugendstrafrecht. Da neigt man natürlich generell zu niedrigeren Strafrahmen und Strafmaßen. Und drittens ist die Verfolgung, das Urteil hier ja dramatisch verzögert. Ja, also das ist ein Faktor, den die Strafjustiz durchaus einbezieht, auch einbeziehen muss, ja, also wenn die zur Verfolgung berufenen Stellen jahrzehntelang geschlafen haben und dann irgendwann, wenn du schon längst in einem völlig anderen Abschnitt deines Lebens bist, auf einmal der Staat ankommt und dich bestrafen will, dann gibt es 2 Dinge, die dich davor schützen. Das eine ist das Prinzip der Verjährung, ja, die meisten Straftaten werden einfach verjährt, diese hier aber nicht.
Ja, aber denn, genau, weil wir über Mord reden, aber wir haben trotzdem dann die 77 Jahre, das war gerade im Kopf überschlagen, ja, ne, wie zwischen begangener Tat und jetzt dem ist ja auch rechtskräftig, das Urteil, kann man, glaube ich,
verstehen. Nee, ist es nicht. Das war
ist nicht rechtskräftig?
Okay. Also jedenfalls, ne, das ist so, und das wird halt honoriert, oder was heißt honoriert, also sozusagen, um irgendwie dafür einen Ausgleich zu schaffen, gibt es halt auch deutliche Abzüge beim Strafmaß. Das Problem ist nur natürlich, bei diesen KZ-Wachmann-Fällen, ja, ob du jetzt, ob da jemand zu 3 Jahren Haft oder zu 15 Jahren Haft oder also lebenslange Haft verurteilt wird, das kommt für die Leute auf selbe raus, ja, weil die sind halt Mitte 90, ja. Also auch wenn es dann heißt, ja, ja, hey, nur 3 Jahre Haft für Beihilfe zum Mord in 5000 Fällen, das ist ja ein großer Abzug von der Strafe, die wir normalerweise verhängen würden, ja schon, aber praktisch halt auch wieder nicht, ne, weil sozusagen es ist halt dann de facto trotzdem lebenslänglich, wenn jetzt, ne?
Du hast ja schon gesagt, es wäre eigentlich auch in dieser Woche ein sehr, sehr guter Kandidat für das gerechte Urteil gewesen. Du nimmst auch so ein bisschen die Kommentierung, so wie ich sie wahrgenommen habe, so ein bisschen vorweg, dass, wo es auch kommentiert wurde, obgleich man die Tat als solche jetzt nicht damit irgendwie herabwürdigen will oder was da passiert ist, man aber auch diese Honorierung, man hat das, glaube ich, als ein sehr weises und sehr der Situation, der persönlichen Situation, Lebenssituation und des hohen Alters entsprechendes Urteil auch wahrgenommen. Ich glaube, so wurde es auch bei uns in der Zeitung
kommentiert. Ja, so wurde es bei uns in der Zeitung kommentiert. Ich empfinde es halt auch so. Ne? Also wie gesagt, ich empfinde das einerseits als schlimmes Versäumnis, dass die Leute nicht viel früher und viel konsequenter zur Verantwortung gezogen wurden. Aber das ist nun mal so, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Und ich finde sozusagen jetzt irgendwelche Greise, die wie im Fall von diesem Herrn D-Punkt auch sozusagen, also ich will das jetzt nicht kleinreden natürlich nicht, aber sozusagen jetzt auch nicht gerade zur Führungsriege des Nationalsozialismus gezählt haben, sondern eher so relativ kleine Lichter in dieser Maschinerie waren. Ja. Also sozusagen die jetzt noch für ihre letzten Lebensjahre quasi stellvertretend für all die anderen, die man hat laufen lassen, irgendwie im Gefängnis sterben zu lassen, ich weiß nicht, also das kommt mir irgendwie auch einfach ein bisschen nicht wie die richtige Antwort vor. Die zwei Nebenkläger sehen es anders und haben Rechtsmittel eingelegt. Und deshalb hat dann der Angeklagte auch Rechtsmittel eingelegt. Ansonsten, also er hätte sich mit dem Urteil eigentlich gerne so es bewenden lassen, aber dann quasi, ne, wenn es eh noch weitergeht, dann ist es halt so. Genau, aber das scheint mir eigentlich mir scheint es.
Also nur noch ein kleiner Impuls, da ich ja merke, das ist ein Thema, das dich umtreibt und werden, auch wenn es natürlich rein biologisch auf Grundlage der Tatsache, dass die Täter, die mutmaßlichen Täter ja alle immer älter werden und auch genauso wie die Opfer irgendwann versterben werden, oder die noch lebenden Opfer, Überlebenden des Holocaust und der Lagerinsassen, aber wir werden jetzt immer noch vereinzelt solche Fälle sehen. Vielleicht ist das ja ein Thema, das man auch wieder gesondert nochmal auch in einer rechtspolitischen eigenen Podcast-Sendung nochmal darstellen könnte. Das ist vielleicht nochmal mein Impuls so zurückgespielt, weil da steckt doch sehr viel auch wirklich rechtspolitisch, strafrechtlich, kriminologisch, doch sehr viele Seitenaspekte.
Ja, auf jeden Fall. Das,
ich glaube aber,
ist auf der langen Liste von Dingen, die wir planen. alles eine Frage der Zeit. Auch diese Sendung ist eine Frage der Zeit. Wir sind schon ganz schön lang dran. Vielleicht wird das hier die längste Folge aller Zeiten, Markus. Das wäre ja mal ein Ding.
Und deswegen springen wir schnell über einen großen Teich.
Genau, ne? Für das gerechte Urteil, das ist etwas, das ist leichtere Kost, definitiv, auch ganz interessant und auch jetzt nicht gänzlich gesellschaftlich medial irrelevant, finde ich. Da muss man erst ein bisschen Vorgeschichte kennen. Ja? Anfang 2019 war eine Reihe von amerikanischen Schülern, darunter einer namens Nicholas Sandman, bei einer Demo gegen Abtreibungen, also ich weiß jetzt nicht, ob es pauschal gegen jegliche Abtreibung war oder irgendwie vielleicht ein bisschen differenzierter als das. Jedenfalls eine Pro-Life-Demo in Washington und dieser Nicholas Sandman, der trug eine MAGA, also Make America Great Again Kappe, ja. Das reicht, diese beiden Data Points, ja, also noch dazu ist er Mann oder jedenfalls Jugendlicher und weiß, ja, also mit weißer Jugendlicher mit Trump-Anhänger, der gegen Abtreibung demonstriert, reichen natürlich aus, um ihn sozusagen sofort zum Sinnbild von allem zu machen, was schlecht in der Welt läuft, zumindest eben für weite Teile der amerikanischen Linken und insbesondere der amerikanischen Twitter-Linken. So. Was passierte dann als nächstes? Auf Twitter hat irgendein dubioser Account, den keiner kannte, der auch später bald darauf wieder gelöscht wurde, ein Video veröffentlicht, wo man so einen kurzen Ausschnitt sieht, wo eben dieser Nicholas Sandman da steht und ihm gegenüber steht ein indigener Amerikaner, also ein Indianer, der dort auch war, auf demselben Platz. Es fand da zugleich auch noch eben eine andere Demonstration für die Rechte von indigenen Amerikanern statt. Und der Amerikaner, indigene Amerikaner trommelt auf seiner Trommel, die er dabei hat, und Sandman grinst ihn so ein bisschen so, man könnte es vielleicht so ein bisschen man könnte es über ein überhebliches Grinsen nennen, man kann es aber auch durchaus anders interpretieren an. Es gibt so ein bisschen so ein Wortwechsel, aber es ist halt eine kurze Sequenz und eigentlich ist nicht so ganz klar, was die Situation überhaupt ist. Anders natürlich für die amerikanische Linke auf Twitter, für die ist die Situation sofort sonnenklar. Ja, Ja, nämlich halt hier haben wir sozusagen den dreist und feist grinsenden Rassisten, der sich über der Trump-Fan ist und gegen Abtreibungen ist und sich jetzt hier irgendwie lustig macht und den armen indigenen Amerikaner diskriminiert und irgendwie der Lächerlichkeit preisgibt. Und das sozusagen, ne, das war halt, wie man das dann so kennt, das ist ja angemessen hässlich beschrieben mit dem Wort Shitstorm. Das gibt es in Deutschland auch, in Amerika noch in sehr viel schlimmerem Ausmaß, ne? Also sozusagen die gesamte Spaltung der Gesellschaft und die Geringfügigkeiten, die teilweise ausreichen, um Empörungswellen loszutreten, das ist dort nochmal erheblich extremer als bei uns, kann man nur hoffen, dass es bei uns auch nie so wird, ja. Naja, und das wäre ja schon unschön genug, aber dann haben eben etliche Medien, darunter auch die Washington Post, ja, also neben der New York Times wohl die angesehenste Zeitung der Vereinigten Staaten. Und
die im Übrigen Jeff Bezos, genau, gehört, über den wir eben auch schon gesprochen,
richtig,
haben.
Das auch. Und aber zum Beispiel auch CNN und auch viele andere darüber berichtet und diesen Twitter-Spin einfach ziemlich unkritisch aufgegriffen. Ja, also nicht die Quelle geprüft, was war das für ein Account, der das Video gepostet hat, auch nicht gefragt, ja, eigentlich sieht man ja in dem Video ganz schön wenig, nicht versucht, mit den Beteiligten erstmal zu sprechen, mal zu klären, wie die Situation wirklich war. So, ja, sondern halt tatsächlich einfach aufgesprungen auf diesen Zug, der jetzt diesen Schüler, ne, also der Typ war, glaube ich, noch nicht mal volljährig, ja, irgendwie als üblen Rassisten dargestellt hat, über letztlich nichts, über irgendwie eine Situation. Es gab keine wirklichen Beleidigungen, keine Handgreiflichkeiten, der eine hat ein bisschen getrommelt, der andere hat ein bisschen gegrinst, ja, es ist so wirklich eigentlich eine Nichtigkeit, ja. Naja, und dann tauchte bald darauf ein zweiter Videoausschnitt aus, der eben deutlich länger war und aus dem sich dann ergab, dass die Situation ganz anders war, als sie eben interpretiert worden war. Es hatte noch so eine dritte Gruppe gegeben, von Israeliten, die hatte sich erst mit diesen Schülern angelegt und der Indianer war dann dazwischen gegangen, um so ein bisschen zu schlichten. Und es war also gar nicht primär überhaupt ein Konflikt zwischen den Schülern und dem Indianer. Also es war noch nicht mal selbst diese Spannungslage, war eigentlich gar nicht in der Form gegeben, in der sie wahrgenommen wurde. Und schon erst recht hatten die Schüler jetzt den Indianer nicht irgendwie in dem Sinne diskriminiert oder beleidigt oder irgendwas. Dann sind natürlich die ganzen Medien auch wieder zurückgerudert, aber das war halt zu spät, denn die Berichte waren ja in der Welt und das blieb auch alles nicht ohne Folgen. Also im Gegenteil, bis hin zu Todesdrohungen gegenüber diesem Schüler, Drohungen auch an seine Schule. Er musste, glaube ich, zeitweise mit Personenschutz leben. Also ich sage ja, die Stimmungen sind da in den USA echt nochmal deutlich extremer als bei uns und auch die Folgen, die sowas dann eben hat, ja. Und
aber er muss sich ja dann irgendwann juristisch dagegen zur Wehr gesetzt,
genau,
haben.
Genau. Ne? Er hat dann geklagt gegen eben CNN, Washington Post und einige andere und hat natürlich auch exorbitante Schadensersatzsummen gefordert, also 250 Millionen Dollar. Die hat er natürlich nicht bekommen. Es gab auch keine Entscheidung, sondern man hat sich sowohl mit CNN Anfang des Jahres als auch jetzt eben mit der Washington Post letzte Woche hat es dann einen außergerichtlichen Vergleich gegeben. Wie der exakt ausgefallen ist, weiß man leider nicht, aber sozusagen alle Indikatoren zeigen schon in die Richtung, dass die Washington Post schon auch was gekostet haben wird. Ja, auch das kann Jeff Bezos Portemonnaie locker verschmerzen. Aber warum finde ich das gerechte Urteil oder in dem Fall eben den gerechten Vergleich? Naja, einfach weil es halt wirklich ein Problem ist, es ist schon ein Problem überhaupt jetzt, wenn Leute in sozialen Netzwerken auf offensichtlich unzureichender Informationsgrundlage vorschnelle Urteile fällen und andere als Rassisten oder als sonst irgendwas bezeichnen und dann mit irgendwie Brandmarken und mit Beschimpfungen überziehen und so weiter. Aber das ist halt leider schwer zu ändern und das ist halt irgendwie gewissermaßen einfach so, ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, aber zumindest von den großen Medien müsste man halt wirklich etwas mehr erwarten. Und insofern finde ich das ganz befriedigend, dass die hier auch auf rechtliche Weise, zumindest jetzt eben in diesem Vergleichsschluss, die Quittung dafür bekommen haben.
Und auch diese Geschichte findet ihr dann bei uns in den Shownotes. Das war ein Beitrag, der bei unseren Kollegen im Feuilleton in der vergangenen Woche eine Rolle gespielt hat. Ich finde, das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Es war heute wirklich ein großer Ritt an Themen. Ihr habt es da draußen auch gemerkt, es ist eine deutlich längere Sendung geworden als sonst. Hat aber auch sicherlich den zwei aktuellen Aspekten, die wir heute nochmal mit in die Runde reingenommen haben und Corona, der Großwetterlage, der großen Situation, die uns auch noch lange erhalten bleiben wird, mit vielen offenen rechtlichen Fragen auch dem zu schulden gewesen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Konstantin, dass ich dabei sein konnte.
Ebenso.
Ab der kommenden Woche dann wieder Corinna dabei. Und ich sage dann deswegen, bevor du noch abschließend was sagst, schon mal ciao und tschüss und viel Spaß beim Hören an die Zuhörer natürlich.
Ja, vielen Dank, Markus. Ich fand es ebenfalls super nett. Und wie ihr gehört habt, ganz schön lange Folge. Und natürlich ist diese, wie auch alle anderen Podcast-Folgen, kostenlos für euch. Aber wie ihr euch denken könnt, ist sie nicht kostenlos für uns, ja, sondern sie kostet uns eine ganze Menge Zeit. Nicht mal in erster Linie die Aufnahme, sondern vor allen Dingen die Vorbereitung all dessen, ja. Und insofern, wenn ihr diesen Podcast also irgendwie unterstützen möchtet, denn am Ende des Tages ist auch die FAZ ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das sich in irgendeiner Form rechnen muss, ja, dann hättet ihr Gelegenheit, das zu tun, und zwar indem ihr auf faz.net/einspruchtesten geht, ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net/einspruchtesten, und euch dort ein zunächst für 4 Wochen kostenloses Probeabo klickt. Und das, wie gesagt, unterstützt zum einen diesen Podcast, zum anderen hat es aber auch natürlich auch einen ganz greifbaren Vorteil für euch. Ihr kriegt dann nämlich eben ein Einspruchabo und könnt damit alle irgendwie juristisch, rechtlich, rechtspolitisch geprägten Texte aus der FAZ, aus der FAS und von FAZNET und außerdem auch noch diverse exklusive, nur bei Einspruch erscheinende Beiträge lesen. Viele davon stehen auch hier in den Shownotes, andernfalls landet ihr da halt vor der Paywall. Das würde uns riesig freuen, wenn ihr euch dafür interessieren würdet. Probiert es einfach mal 4 Wochen lang aus, faz.net/einspruchtesten. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, macht's gut und bis kommende Woche. Ciao.